Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial von Ready for Review, Folge 88, aufgenommen am 16. Dezember, 20.50 Uhr. Und wie immer mit dabei, aber nicht mit roter Nase, die Sandra. Hallo Sandra.
Guten Abend, Daniel.
Ja, guten Abend, richtig schön, ne?
Also ja, also ich wollte schon guten Morgen sagen, aber ich falsche Uhrzeit. Wir nehmen ja nicht morgens früh auf.
Wobei ich sagen muss, bei dir, es sieht immer helligkeitsmäßig gleich aus.
Ja, das liegt aber an meiner Kamera, weil ich ja hier Spotlight habe.
Ah, ja.
Ich muss aber immer auch Oberlicht anmachen, damit das immer gut aussieht in der Aufnahme. Aber wir machen ja keinen Videopodcast, eigentlich ist es egal.
Stimmt. Alles nur für uns. Für uns, das denn nicht nur für mich, denn wir haben noch einen wunderbaren Gast dabei. Hoffentlich in Weihnachtsstimmung, der Lukas. Grüß dich, Lukas.
Einen wunderschönen guten Abend.
Schön, dass es geklappt hat.
Aber natürlich. Und bei so einer Einladung, wie soll man da bitte nein?
Ja.
Das ist eine richtige Antwort.
Genau.
Mal die 50 Euro überweise ich dir später, ja?
Ja, alles klar. Ich nehme jetzt nur noch Vero, kein PayPal mehr.
Ah, auch wunderbar, guck mal.
Ja.
Und schon mein dritter Kontakt bei Vero.
Ich war so überrascht, wen ich alles bei Vero hatte, dachte ich, oh krass, hat die ganze Werbeaktion geklappt. Und dann war es bei uns Elternrat, Kindergarten und die waren so, hä, was ist Vero? Mach mal lieber PayPal. Okay, habe ich gesagt.
Ja.
Ich will es euch nicht erklären.
Das ist, glaube ich, immer noch eher ein Bubble-Thema in einer IT-Blase. Aber ja.
Ja.
Obwohl Ingdiba-Kunden das irgendwie aufgedrückt bekommen haben. Denn mein Bruder, der nicht ITler ist, meinte so, ja, da kam so eine Bubble, habe ich einfach mal drauf geklickt, warum nicht, ne?
Ja, das stimmt. Tatsächlich in meiner Banking-App kam auch mehrfach die Aufforderung, ja, dass ich das auch mal machen soll. Ja.
Heißt das dann eigentlich auch, ich meine, jetzt in Australien sind ja gerade die Social-Media-Apps alle gesperrt worden, auch wegen diesen Dark Patterns. Sonst sind nicht dann die Banking-Apps, die man nur noch ab 16 verwenden darf. Ist das ein Social Network, wenn ich meine ganzen Kontakte da sehe?
Sobald du dein Adressbuch hochlädst, ist es ein Social Network, ja.
Ach ja, schön. Also schön, dass es geklappt hat. Und ja, wir fangen klassisch quasi an, denn wir haben ein paar kleine Hausmitteilungen mitgebracht. Und das erste geht um das Grand Finale im ersten Gemüseturnier. Ich weiß gar nicht, ob es ein zweites geben wird, aber da gibt es einen Gewinner. Das war die Überleitung für Sandra.
Ach so.
Normalerweise fange ich das Thema an, ist jetzt natürlich jetzt schwieriger mit drei.
Ja,
und die
okay, also ja, Finale war Knoblauch gegen Kartoffel und Knoblauch hat gewonnen. Und da kam die große Diskussion, ob Knoblauch überhaupt ein Gemüse ist oder ob es nicht ein Gewürz ist.
die großen Fragen im Leben, die müssen auch immer ab und zu gestellt werden, ja, definitiv.
Ich würde mal sagen, schlechter Verlierer, ne? Wenn auf einmal das Finale diese Frage gestellt wird.
Kartoffel auf die zwei, ne?
Ja. Ja.
Ja, aber wir können bald weiter drüber streiten, denn jetzt gibt es bei den IT World Cup. Und ich habe eben schon erzählt, und ich war schockiert, also das sind jetzt gerade die Gruppenphase, und da hat es doch glatt geschafft, Ruby JavaScript zu schlagen. Ich habe mit 34-31%, ja, es ist faszinierend.
Ja,
und obwohl ich für JavaScript gestimmt habe.
Du hast für JavaScript gestimmt? Interessant.
Ja, ja.
Ganz bisschen Druck aus dem Podcast.
Ja, also, aber nur ein bisschen. Ja.
Also als jemand, der sowohl Ruby als auch JavaScript entwickelt, wüsste ich ja gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Also,
Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht so spontan. Ich kann ja mal gucken, was denn die Alternativen heute gewesen wären. Das andere wäre Forth gewesen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, hat aber 28% bekommen. Das könnte aber auch eine Gegenreaktion für die beiden Erstplatzierten gewesen sein. Das andere war, jetzt muss ich schauen, ist das Gleam oder Cleam? Keine Ahnung. Auch eine Programmiersprache.
Ja, also das scheint die Hipster-Liga zu sein. Weil also Gleam ist ja diese Erlang VM-Programmiersprache. Also noch hipsterer als Elixir. Und Forth ist sowas ganz Absurdes. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst gibt es nachher noch Leserbriefe.
Ja, 28% fanden Forth irgendwie super, ne? Also von daher knapp hinter JavaScript gelandet. JavaScript hat 32% und Ruby 33%. Also es war wirklich krass knapp.
Aber apropos hippe Sprache, Java hat ihn in der Gruppe gewonnen. und das gegen Elixier angetreten.
Wow.
Krass. Also, Totgesagte leben länger.
wer sagt denn gerade Java tot? Das ist aber schon eine Ansage. Ja.
Kotlin hat übrigens gegen Lisp verloren.
Mhm.
Ja, oh. Das ist auch, und mal jetzt mal gerade so ein bisschen, Lua hat sich gegen Pascal durchgesetzt und gegen R.
Mhm.
Und, das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, aus Nostalgiegründen würden die Leute Pascal wählen.
Dann kann man auch noch sagen, hier, SQL hat sich durchgesetzt gegen Haskell und Swift. Ist SQL eine Programmiersprache oder ist es eine Query Language?
Hm. Ist glaub, sie aber nicht Turing Complete?
Ja, genau.
Ja. Aber deswegen, es ist halt eine
Query
Language. Aber ja, okay.
Wohl, was ist mit den Funktionen? Du kannst ja auch Datenbankfunktionen und das ist Bestandteil von SQL.
Also es gibt Leute, die schreiben wirklich vollständige Programme in SQL, deswegen. Also wenn das keine Programmiersprache ist, weiß ich auch nicht weiter.
Ja. Und Rust ist, glaube ich, momentan der Favorit. Der hat nämlich 52%, hatte aber auch nur, hat eine leichte Gruppe bekommen, hatte COBOL gehabt auf Platz 2.
Oh.
Dann MicroPython und Algol auf dem 4. Platz. Also das lohnt sich, dieses Turnier alleine, um zu gucken, was es für Programmiersprachen gibt.
Aber die Rust haben das, ich glaube, die haben diese Gruppe, ich glaube, das sind Schmiergelder geflossen.
Ja, das ist,
damit
das ist
Rust
diese,
in diese Gruppe kommt.
Das ist diese Rust Task Force, die alles in Rust neu schreibt. Die hat auch diesen Hype mitgemacht.
Aber ich mache mich jetzt mal unbeliebt jetzt bei den Hörern. Ich habe mir jetzt letzte Woche sagen lassen, dass Rust auch schon wieder total out ist. Die neue Programmiersprache, was systemnah angeht, ist jetzt Zig.
Sind die nicht auch schon irgendwo rausgeflogen? Waren die, ja, SIG ist auch schon raus, glaube ich, am ersten Tag direkt, habe ich gerade.
Ja, guck mal, das ist die Rust-Mafia.
Ja, aber hier, Platz 1 Go mit 51%. Ja, dann 2 Julia, 3 SIG und auf 4 mit immerhin 9% Mumps.
Mumps?
Was hast du gerade gesagt?
Mumps, M-U-M-P-S.
Aha.
Ist das nicht eine Kinderkrankheit?
Ja, da dachte ich auch.
Dachte ich auch, aber hat es zum IT World Cup geschafft, da wollen wir nicht sein. Und hat mehr als halb so viele Stimmen wie Zick bekommen. Also von daher.
Ja, okay.
Interessant.
Was sage ich mit Brainfuck? Macht Brainfuck auch mit?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ich habe mal, ob die Turnierbaum hat. Doch, es gibt hier ein Crypt-Pept und. Genau. Oh, hier sind schon die ersten Turniere, die TSKO-Gruppen. Wir sind jetzt Gruppe G. Also, Gruppe H tritt an C-Sharp gegen JScript, gegen Dart und SAS.
Mhm.
Dann haben wir nochmal Delphi gegen APAP, Prolog und VBA.
Das wird eine interessante Gruppe.
Ja,
okay.
Gruppe ist ja wie beim Fußball, ne? Gruppe K, NIM, OCaml, Fox Pro und D. Und dann wird es auch wieder interessant. Gruppe L, Smalltalk, Erlang, Holy C, GDScript. Oh, auf Gruppe M freue ich mich. PHP, Bash, Shell, Scala und GameMaker Language. Vielleicht sollten wir alle mal GameMaker Language hier durchklicken. Gruppe N, PowerShell, Groovy, das gibt's noch, Objective-C und Assembly.
Das war jetzt aber gemein, Dan.
Es ist, begleitet mich mein ganzes Leben, dass ich immer denke, das gibt's schon nicht mehr und es gibt's ja noch und ja. Geht mir aber auch inzwischen mit Scala so, da bin ich mich jetzt auch mit der anderen Hälfte der JVM-Fans hier. Gruppe O, Basic, C++, C und TypeScript. Gruppe P, Python, Modular, Perl und Logo. Das könnte knapp werden für Python. Und Gruppe Q ist Fortran, Ada, F-Sharp und Clojure. Oh, das wird noch spannend.
Kein Brainfuck.
Also jetzt kann ich mich so mal richtig in so ein Fußballfeld reinversetzen. Ne? Dann kann ich jetzt schon meine Wetten abgeben.
Ja, das wäre voll gut. Also vielleicht sollten wir das doch mal gerade parallel aufmachen, weißt du. Kick-Tipp. Wobei, dann wäre natürlich noch spannender, wenn du die ganzen Turnierspiele hättest, ne? Dass du sagst, du lässt jeden Tag immer nur ein gegen einen antreten und machst dann so eine Tabelle mit Punktesystem und ja.
Also ich sehe dann dieses Konzept, das wird noch Früchte tragen.
Und wie die FIFA, die haben wir jetzt schon gemerkt, wir können es auch beliebig ausweiten und noch mehr Programmiersprachen reinholen.
Achso, ich dachte, und beliebig viele Bestechungsgelder.
Das auch, aber wir können auch einen Friedenspreis raushauen.
Eigentlich haben wir sogar mehr Auswahl als die FIFA, weil FIFA ist ja limitiert, was die Länder angeht. Und wir können ja dann auch anfangen, eigene Programmiersprachen zu erzeugen, um damit noch mehr Kohle zu machen.
Das ist ja einfach, du musst ja nur einen Forken, dann hast du ja die Programmiersprache.
Ja, genau.
Fun Fact, ich habe eine Programmiersprache gebaut.
Oh.
Oh.
Das erfahren wir jetzt.
Aber die ist lange am Schlafen. Aber vielleicht kommt sie eines Tages zurück, wer weiß das.
Okay, schon so keine genau. Sorge, du weißt schon, dass ich jetzt dich kontaktiere. Ah, guck mal, er hat schon den Link hier geschickt und ja, hör mal. Pass auf, mit unserer Shownotes wird jetzt diese Sprache wiederbelebt.
Ja, garantiert.
Advent of Code läuft doch gerade, das ist doch perfekt jetzt um...
Nee, ist das nicht schon vorbei seit 3 Tagen?
Es ist ja, aber ich habe ja noch nicht angefangen, ich habe es noch auf meiner Liste. Ich musste ja erst...
Also wenn ihr den Advent of Code in Halunke schafft, bitte schreibt.
Oh, ja. Also zumindest beim nächsten IT World Cup würde ich Halunke mal auf die Liste setzen.
Ja, definitiv. Also wenn Holy See dabei ist, das einfach die offizielle Sprache vom Tempel OS ist, wo ich mir denke, bitte was, bitte wer, da bin ich mir relativ sicher, dass ich da auch mitspielen darf.
Ach ja.
So, apropos Programmiersprache. Ich habe ja gehört, dass der Daniel mit einer neuen Programmiersprache gespielt hat.
Also und jetzt gleich der Disclaimer vorweg, habe ich auch eben schon im Vorgespräch gesagt, habe ich auch beim Mastodon geschrieben. Ich habe jetzt ungefähr netto 2 bis 3 Stunden Erfahrung. Ja? Consulting, haben wir eben schon gesagt, ist das Expertenlevel. ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich bin ja momentan am Rumspielen mit Linux-Distributionen. Und ich bin noch nicht mit nichts so richtig warm geworden, muss ich einfach sagen. Ne? Das ist so, also ne? Also je nachdem, was man da holt, hat man KDE. KDE ist einfach nicht meins. Ne? Meine ich nicht wertend, aber nicht, ich komme wirklich. Ich hatte Tuxedo OS installiert, weil du so begeistert davon bist und so gut gesprochen hast und das hat ja Einfluss auf mich. Ich habe es geöffnet und habe vorgedacht, oh Gott, das kriege ich nicht hin, dass ich mich hier wohlfühle. Aber das ist ein individuelles Problem. Das heißt nicht, dass KDE schlecht ist. Vielleicht bin ich das, ne? Meine ich wirklich so.
Du bist gerade schon die Kurve schon, also du bist schon am Randstein, ne?
Ja.
Es klappt schon, ne?
Aber ich habe so einen Wurfanker rausgeworfen und hoffe, jemand hält den. Cache OS mit Arch ist vor allem mal cool zu sagen, ach übrigens, ich verwende Arch Linux. Aber auch das hat irgendwas Lächerliches an sich. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann habe ich am Wochenende gedacht, naja, was spricht eigentlich mal gegen NixOS? Und ich habe es mir, und jetzt bin ich wieder, ich bin ganz am Anfang, wesentlich schlimmer vorgestellt. Ne? Mhm. Dann habe ich mir, habe ich ja mal bei Mastodon gefragt und dann wurde mir ein YouTube-Kanal empfohlen, den ich extrem gut finde. Das ist der Wim Joyer. Den packen wir auch in die Shownotes. Der sehr unaufgeregt und ruhig erklärt, wie man damit gestartet. Und der Anfang ist genauso leicht oder schwer wie jedes andere Linux. Du holst dir ein ISO, packst es auf deinen USB-C-Stick oder USB-Stick und startest vom USB-Stick. Dann öffnet sich ein GNOME. Du kannst auch ein KDE starten. Und dann kannst du ein Installer-Programm starten. Also genauso, wie man das von allen kennt. Ne? Also das ist, ich glaube, State of the Art. Ist jetzt nicht viel besser oder schlechter. Bei Cache sieht es ein bisschen mehr fancy aus, aber ist vollkommen okay. Und dann klickst du durch. Startest neu und der erste Unterschied, den du siehst, ist, dass du halt deine Konfiguration in Grub siehst. Dass er sagt, okay, das ist jetzt die Konfiguration, die ich starte. Da gehst du dann halt rein, dann startet dein Gnomi. In meinem Fall, ich habe jetzt halt mit Gnomi installiert. Und dann hast du halt unter etc nixos eine Konfigurationsdatei und da kannst du, ich sag mal, einfache Dinge relativ einfach eingeben, indem du einfach sagst, okay, ich will jetzt noch Thunderbird als Programm haben und ich möchte NeoVim haben. Den Array findest du, wenn du eine Programmiersprache lesen kannst. Das ist auch alles mit Kommentaren sehr gut gemacht. Und dann sagst du nix so aus Reboil Build Switch. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ich weiß auch nicht, ob das die coolen Kids machen, immer einen Test vorher zu machen. Also kannst du mir auch sagen,
nein!
Rebuild-Test.
Hallo?
Ich weiß es nicht, wenn Tutorials ja, so liest, die machen immer direkt einen Switch. Und ich habe gedacht, ach, es gibt einen Testbefehl. Dann warte ich doch mal lieber die Minute länger und
Ja. Daniel, was ist los mit dir?
Ja, ich werde älter, weißt du, da wird man älter, ja. Sanfter und so, weißt du. Und, nee, aber ich finde es erstmal.
YOLO, was kannst du? Nee,
aber jetzt
gehen?
Mal Ernst, ich finde es vom Konzept so als Nutzer schon mal ganz gut. Ne, du kannst relativ also wenn du dich ein bisschen mit Linux so auskennst, ich bin da bei weitem kein Experte, aber ich würde sagen, das kriegen wir hier alle hin, das anzupassen, dass man sich das so zusammen konfiguriert. Ne? Und NixOS haben wir schon festgestellt im Vorgespräch, Sandra, kannst du viel besser erklären. Aber so hast du halt deine Deklaration, daraus gibt sich die Konfiguration. Wenn du es zerschießen solltest, kannst du einfach eine Version zurückspringen. Und das finde ich erstmal gut. Das kann ich schon mal so sagen. Wo ich es dann ein bisschen hässlich fand, ist dann, wenn du was haben willst und was installieren möchtest, was es noch nicht in das sehr, sehr gute Repository geschafft hat. Kannst du irgendwie natürlich Flatpak und Gedöns alles machen, steht dir alles frei. Der Nix-Weg ist dann, dass du quasi selber ein Package definierst. Und das war das, was mich von den 3 Stunden 2,5 jetzt gekostet hat, bis ich Studio Link. Aber ich bin auch nicht der Linux-Super-Experte. Also ich kann mir wiederum vorstellen, wenn jemand jetzt mehr Erfahrung mit Nix hat, also ich starte ab bei Null gestartet, ne? Und mehr Erfahrung hat wiederum generell mit Linux oder Unix-Systemen, als ich das habe, dann ist man da vielleicht schneller. Ich habe auch versucht, das zu verstehen, was ich da schreibe, weil wenn du googelst, kriegst du halt oder findest schnell ein Gist oder irgendwelche GitHub-Repos, wo da sowas angefangen drin ist, was dann aber 5 Jahre alt ist und dann ist das so lala. Aber ich sag mal, kriegt man auch hin und ja, da kann man halt, ich sag mal, ein bisschen Zeit drin investieren. Ich finde, das System bis jetzt läuft alles ganz gut. Also mein Drucker läuft, das ist super toll, wie ich gelernt habe, ja. Ich hätte auch, glaube ich, die Aufnahme hier machen können. Ich war mir nur nicht zu kühn. Also wir haben jetzt hier gerade 21 Uhr, wir haben um 20.30 Uhr getroffen. Um 20.04 Uhr hatte ich ein Setup, wo ich dachte, oh, es könnte laufen. Aber dann habe ich gedacht, dann gehe ich lieber das Risiko mit Mac nochmal ein und dann muss ich ein bisschen mehr schneiden. Ja, also ja, irgendwann mache ich das.
Du bist jetzt der offizielle Package-Maintainer von Studio Link bei NixOS.
Nein, soweit noch nicht. Ich habe zwar auch dann überlegt, will man das irgendwie publishen. Das steht aber auf meiner, ich spiele hier mit rum, To-Do-Liste noch relativ weit unten.
Hallo, das ist das Erste, was man macht?
Ja, ich weiß nicht, weil, nee, also dafür muss ich mehr verstehen darüber.
Aber ich kann ja schon mal sagen, auch wenn ich Linux etwas länger nutze, ich hätte es auf Anhieb es auch nicht hingekriegt. Ich glaube, ich hätte genauso viel Zeit gebraucht. Weil Studio Link ist halt runterladen, doppelklicken, fertig.
So ungefähr, genau. Und hier, also es ist ja auch im Endeffekt nur den Desktop-Eintrag wieder erzeugen. Da musste ich auch wieder nachgucken. Das habe ich früher sehr oft gemacht, als ich noch an der Uni war, habe ich auch nur Linux verwendet. Da ging einem das locker von der Hand. Wenn du dann jetzt ein paar Jahre das nicht gemacht hast, bist du wieder, ja, es gab diese Entries. Ach, wie war das denn nochmal? Was schreibe ich denn da nochmal rein? Und dann bist du wieder am Googlen und oder Kagi am Nutzen. Und das ist dann
wie
halt.
Wie heißt das denn da? Am Kagi?
Ich bin mit, wie bitte?
Heißt das dann am Kagi?
Ich wüsste es gerne, wie es heißt. Also ich habe letztens bei Mastodon eingelesen, der da sowas geschrieben hat, dass er ja nicht mehr googeln sagt, sondern Kagieren oder sowas.
Kagieren?
Ich weiß es nicht.
Kagieren.
Kagieren. Ja, ich finde Kagi viel zu toll, um darüber Witze zu machen, aber also ich habe im Internet gesucht und das kriegt man zusammen. Ob das dann super gut ist, ne? Also ich habe noch ein paar Themen, wo ich jetzt einfach noch unsicher bin, zum Beispiel das hatte ich auch beim Mastodon geschrieben. Es gibt ja auch Pakete, die will ich gar nicht so super stabil haben, sondern die will ich aktuell haben. Ich möchte einen aktuellen Browser haben, ich möchte einen aktuellen Messenger haben. Und das ist ja, so wie ich es verstanden habe, widerspricht ja erstmal dem NixOS-Prinzip, wo ich ein Repository habe mit einer Bezeichnung. Ich habe 21.0.10 oder so, 21.10 oder so ist das jetzt gerade. Nee, 25.10. Und da ist dann halt eine Firefox-Version drin. Und wenn die morgen. Ich glaube, es ist so dieses ESR-Release-Channel, also es ist schon nochmal längere Verwendung genutzt, aber vielleicht will ich da einfach die Latest und Greatest haben, auch weil ich Webentwicklung mache und dann auch gerne mal mit Features rumspielen will. Bei Signal will ich auch nicht Wochen drauf warten, wenn die ein Security-Update oder sowas haben, dass ich das nutzen kann. Und so wie
wahrscheinlich wird man dann verstoßen, wenn man das dann über FlatHub installiert. Ne?
Das geht, also es gibt wohl, und jetzt Achtung, jetzt wird es richtig dünnes Eis, ne? Du kannst Untracked heißt das, glaube ich, oder Unchanged. Du kannst so ein Repository angeben, wo du quasi Latest and Greatest bekommst. Das kann aber dann, das ist dann aber auch wirklich Latest and Greatest mit allen positiven und negativen Seiten. Du kannst Flatpak auch in der Standard-Nix-Konfiguration reinpacken. Das habe ich jetzt testweise gemacht, weil das mir so ein bisschen am stabilsten erschien von den ganzen Dingen. Und es gibt dann das Ding, das heißt, glaube ich, Home Manager, wo du auch so Koordinaten mit angeben kannst und das machen kannst. Home Manager habe ich aber bis jetzt subjektiv immer wahrgenommen, dass das die hippen Kids nicht machen und dass es irgendwie kompliziert ist. Aber habe ich die Finger davon gelassen und habe gedacht, ich mache jetzt erstmal irgendwas, was so läuft und ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du deine NixOS-Config irgendwo in Repo ablegst, dann ein Renovate drauf lässt und dann der jeden Tag dir Pull-Requests macht, um den Latest and Greatest Config drauf zu packen.
Im Repo habe ich es schon, das habe ich auch gemacht. Momentan habe ich ja gar keine Versionskoordinaten drin, außer diesem Repository.
Okay. Ne?
Und das ist ja das Upgrade, was du machen kannst. Das heißt, wenn es dann eine neue Version von NixOS gibt, wenn ich es richtig verstehe, korrigiert mich echt gerne, dann würdest du auf das Repository wechseln und damit hättest du die neue Konfiguration mit den passenden Versionen. Aber dazwischen sind ja wahrscheinlich 200 Browser-Versionen oder 20 Browser-Versionen.
Mhm.
Und ja, also wie gesagt, ich habe wahrgenommen, oder hieß es Untracked, es gibt da so eine Bezeichnung bei NixOS für diese Pakete, die Latest und Greatest sind. Die fällt mir gerade nicht ein.
Vielleicht ist das auch Latest und Greatest.
Das wäre schön. Das wär, vielleicht wird es auch jetzt umbenannt, ne? Weil sie jetzt von mir erklärt bekommen haben. Ja, das ist der Stand. Also, es ist, muss ich auch gleich sagen, bevor es hier heißt, Daniel, der NixOS-Experte oder Kars, es ist einfach mein Weihnachts, wenn ich jetzt mal Zeit habe, am Rechner einfach rumzuspielen, Projekt. Eigentlich wollte ich auf der Linux-Kiste zocken, aber jetzt gerade beschäftige ich mich viel mehr damit, auf der Kiste selber zu zocken, indem ich Distros ausprobiere. Und es macht Spaß. Ich finde es jetzt erstmal ganz cool und ich mag diesen deklarativen Ansatz. Ich finde eigentlich ganz cool zu sagen, hier ist die Konfiguration und mach das. So möchte ich gerne arbeiten. Ja.
Daniel, ich habe zwei Fragen an dich.
Ja.
Wie lange hast du Urlaub und wie viele Weihnachtsprojekte hast du auf deiner Liste?
Also ich habe im Haushalt, bin ich sehr voll mit Weihnachtsprojekten, aber ich habe immer so Zeitfenster, die ich mir erarbeite dann, ne? So ungefähr, oh, ich, keine Ahnung, renoviere den Keller, eine Stunde Computer. Nee, so schlimm ist es nicht.
Oh, hast du eine Umrechnungstabelle, ja?
Ich habe die nicht.
Zwei Stunden, also ja gut, du bist ja gefangen.
Ja.
2 Stunden Keller renovieren, 10 Minuten Computer
so ungefähr,
spielen, ja?
Ja, genau. Also der Keller steht also nicht an, so schlimm ist es auch nicht, aber wir nutzen gerade auch die Zeit, dass Urlaub da ist und ich habe bis in der Woche von Silvester, also bis die erste, die Silvester ist glaube ich Mittwoch oder so und dann bis Freitag habe ich, glaube ich, dritter
also,
oder sowas.
Also am 5.1. musst du wieder.
Genau.
Also 3 Wochen hast du.
Ja. Und wenn jetzt schon nichts oder
kannst du ja nichts was durchspielen.
Ja.
Also.
Genau, kannst du nichts erst durchspielen und vielleicht ein Spiel.
Und ein Spiel.
Ja.
Tetris oder so.
Auf NixOS installiert als NixOS.
Genau.
Aber das scheint ja alles zu klappen. Also es sieht ja bis jetzt alles ganz, ganz nett aus. Also ich finde, also ich muss wirklich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz guter Weg ist, wenn du jemandem ein System zur Verfügung stellen möchtest, wo die Person nicht drumherum spielen soll, das limitiert ist in den Paketen, die du hast, die Programme, die du hast, weil du vielleicht nicht alle möglichen Mist haben willst, der so mit Gnome, KDE oder sonst was kommt.
Oh, das kriegst du aber auch mit normalen Linux-Systemen.
Ja, natürlich, kriegst du auch hin. Aber ich finde es auch dafür ein Anwendungsfall. Also ich könnte mir das so vorstellen, dann hast du einmal deine Konfiguration und wenn sich da was ändert, kannst du die einfach der Person zur Verfügung nehmen oder übers Repository ziehen, der applied das, dein Rechner ist auf dem neuen Stand und das ist relativ stabil. Kriegst du bestimmt auch anders hin. Ich will dir gar nicht werten. Ich bin viel zu hab zu wenig Ahnung, um hier zu werten. Ja? Ich glaube nur, dass das
ja,
gut
da,
funktionieren würde.
Daniel, es ist in Ordnung. Du hast jetzt ein neues Spielzeug. Jetzt suchst du das Problem.
Ja. Ja. Aber leider investiert man nicht Milliarden in mich dafür. Und ich darf auch keine Rechenzentren bauen. Ja.
Nichts gönnt man
ja,
dir.
Ja, gar nichts.
Vielleicht im nächsten Leben.
Ja, aber es ist auch schön, wenn es anders ist. Also ich finde, mir macht es Spaß. Ich kann einfach sagen, es macht Spaß. Ich bin, glaube ich, sehr unaufgeregt mit der Thematik oder ich versuche unaufgeregt zu sein. Aber es macht so ein bisschen Spaß und ich finde, so was ich an Doku finde, gut. Die Community ist bis jetzt sehr nett und freundlich. Das sind eigentlich so Sachen, die ich bei solchen Tools ganz gut finde. Und ja, jeder darf verwenden, was er will. Sogar KDE ist ja nicht verboten. Lukas, was hast du eigentlich auf deiner? Du bist Linux-Nutzer, Debian hast du gesagt.
Genau, ich bin auf Debian und benutze Gnome.
Ah, sympathisch.
Ja, und
gut, aber dann können wir gleich mal zur Überleitung kommen.
Ach so, ja.
Ja. Und zwar, die Zuhörer haben mitgehört, dass wir ja noch eine dritte Person hier dran haben, den Lukas. Und wenn wir Gäste dabei haben im Podcast, dann haben wir immer eine Kategorie, entweder oder. Keine Depends, du musst dich entscheiden. Und ich habe einfach mal fünf Sachen mitgebracht. Und da bin ich mal gespannt, wie deine Antworten sind.
Okay.
Die erste, die absolute Ready-for-Review-Frage. Batman oder Iron Man?
Oh, Iron Man. Muss ich begründen.
Okay. Ich wäre interessiert dran. Ich wollte schon wissen, warum.
Ja, okay. Dann, Lukas, selber schuld, jetzt musst du beantworten.
Okay, cool. Also ich finde beide cool. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, eine ist Mist oder so. Aber ich finde bei Iron Man, da ist irgendwie dieser Erfinderteil, den finde ich halt noch cooler, dass es dann halt irgendwie Dinge gibt, die gebaut werden. Und da ist irgendwie noch mehr, Jarvis existiert und all solche Sachen. Und irgendwie gibt mir das mehr, noch mehr als weitere Schauplätze, die da so passieren können. Deswegen Iron Man.
Okay. Da sind wir schon richtig.
Darf ich bleiben oder war das die falsche Antwort? Okay, cool.
Ist okay.
Also bei Sandra bist du unten durch, ja, aber ich bin der Offene hier, deshalb ist das.
Lukas, du kannst aber jetzt noch retten.
Okay.
Nächsten. Okay.
No pressure.
DC oder Marvel?
Oh Gott. Das heißt also, ich weiß, was du von mir hören möchtest, aber ich glaube, ich werde leider Marvel sagen.
Oh, okay. Du kannst jetzt raus. Ja. Das war's.
Ja, okay. Dann war schön mit euch. Ne?
Aber noch Kontextfrage. Du sprichst Gutes von den Filmuniversen oder kennst du auch die Comics?
Ach so, ja, gute Nachfrage. Also tatsächlich bin ich rein in den Filmen unterwegs. Ich habe als Jugendlicher mal ein oder zwei Comics gelesen. Ich habe ein paar Graphic Novels später gelesen, aber da wüsste ich jetzt nicht, ob die zu einem der beiden gehören. Wie jetzt zum Beispiel wie heißt es denn nochmal? Watchmen zum Beispiel. Ist
inzwischen DC.
Ja. Ah ja, okay. Siehst du, da habe ich schon mehr DC gelesen als Marvel. Aber genau, ich würde mich da auf, also ich würde sagen, ich bin da ein ganz einfacher Filmegucker und kein Comicleser. Ja.
Ja, ist nicht schlimm.
Okay, jetzt bin ich wirklich vollständig unten durch. Ich habe das verstanden, es ist auch okay.
Na, genau, die nächste Frage, da kommst du wieder raus.
Okay,
Linux cool. Oder Mac?
Linux, ja. Also ich war etwa 25 Jahre lang Mac-User und habe dann auf Linux gewechselt.
Darf man fragen, ja. was sich nach 25 Jahren Mac eher dazu bewogen hat, die Scheidung einzureichen?
Ja, das kannst du gern fragen. Also es gibt zwei Gründe eigentlich. Das eine war, dass ich die letzten zwei MacBook Pros, die ich hatte, die waren unglaublich unzuverlässig. Die waren so oft in der Reparatur. Ich war so oft bei Gravis oder Apple, um die reparieren zu lassen, weil irgendwas kaputt gegangen ist, dass dieses Versprechen von der super hohen Qualität, es ist zwar teuer, aber dafür ist es eine super Hardware, für mich halt nicht mehr gestimmt hat. Ich war wirklich sehr enttäuscht. Ne? Also es war wirklich immer wieder irgendwas kaputt und das war nicht so das, was ich haben wollte. Und dazu kam, dass ich bei der Software-Seite halt immer häufiger unzufrieden war, weil Sachen nicht so richtig gut funktioniert haben. Ich bin zum Beispiel wirklich kein Freund von Homebrew, weil ich mit Homebrew mir sehr oft mein System zerschossen habe, wo dann dieses Brew, bitte deinstallier alles, wir müssen nochmal von vorne anfangen, weil alles ist kaputt,
okay.
Situation gekommen bin, wo ich dann verrückte Sachen angefangen habe, wie auf meinem Mac alle Terminal-Sachen, ich arbeite sehr viel im Terminal, in einer Linux-VM zu machen und irgendwann habe ich gesagt, irgendwie machst du dir hier was vor. Also eigentlich benutzt du diesen Mac als Linux-Maschine. Und dann bin ich tatsächlich Schritt für Schritt auf Linux umgezogen. Also es gab jetzt, also eine Zeit lang habe ich noch so Präsentationen und so, habe ich immer noch auf Mac gemacht, weil ich das Umgewöhnen einfach sehr schwierig war. Ne? Also LibreOffice ist keine schlechte Software, aber sie hat halt einfach eine ganz andere UX als jetzt irgendwie Keynote oder PowerPoint. Also da war, also habe ich ein bisschen gebraucht für, aber alles andere hatte ich dann relativ schnell umgestellt und das hat gut für mich funktioniert. Ja, und ich bereue es auf jeden Fall auch nicht. Also ich komme damit super zurecht. Ich bin sehr zufrieden. Bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie 5000 Distros ausprobiert hat oder so, sondern bin relativ früh bei Debian gelandet, weil ich einfach was haben will, was funktioniert. Und das kann man bei Debian einfach sagen. Ne? Also klar, ist jetzt auf jeden Fall nicht der Latest und Greatest, aber dafür ist es halt gut, stabil und ja, also ich hatte jetzt auch noch nie, dass ich jetzt irgendwie so ein Rescue machen musste, weil irgendwie alles kaputt gegangen ist. So funktioniert halt. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche von so einem Computer, dass er halt okay funktioniert. Und genau, und mit GNOME, ich bin ganz großer GNOME-Fan. Also ich finde halt einfach die Apps, die es gibt, sind total cool. Also einfach so diese kleinen Mini-Apps. Ne? Das gibt so viele coole, die echt Spaß machen. Als ein Beispiel benutze ich Pika Backup. Das ist ein Backup-Tool, was unten drunter Borg Backup benutzt. Super einfache Userführung. Funktioniert total stabil. Und sowas mag ich halt gerne. Und da ich halt das meiste, was ich so tue, im Terminal mache oder im Browser, ist das Betriebssystem also relativ austauschbar, aber ich fühle mich mittlerweile einfach echt wohl aufgenommen und genau.
Du meintest ja, dass du einen Umstieg Stück für Stück gemacht hast. Hast du dann die Reise angetreten, Linux auf dem Mac versuchen zu laufen zu bekommen oder hast du gesagt, okay, ich kaufe mir einfach einen neuen Rechner?
Nee, genau. Ich habe tatsächlich quasi einen Desktop-Rechner. Ich arbeite schon seit vielen Jahren hauptsächlich von zu Hause. Weil mein Desktop-Rechner war ein Linux-Rechner und mein Notebook war halt noch das alte MacBook Pro, was ich davor benutzt habe. Das habe ich halt, wenn ich dann auf eine, weiß ich nicht, einen Vortrag oder so gehalten hatte, habe ich das dabei gehabt, dann war das halt easy. Und dann habe ich halt mit und mehr gemerkt, okay, ich benutze es wirklich fast gar nicht mehr, wenn ich zu Hause bin. Und dann war das nächste der nächste Notebook war dann auch ein Linux-Rechner. Genau, also eine Zeit lang war das quasi, hatte ich zwei Rechner. Genau. Das
ist ja vielleicht für mich ein Blick in die Zukunft. Ne? Wobei,
ja. Ja, also ich glaube, das ist halt, man kann halt irgendwie so gucken auf das, was man viel benutzt auf seinem Rechner oder auf was unverzichtbar ist. Und da muss man, glaube ich, relativ früh gucken, wie kann ich das abbilden. Ne? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Omnifocus oder sowas benutzt, ne, und da ist man total drauf angewiesen, dann muss man sich, glaube ich, erstmal Gedanken machen, wie würde ich das denn in Zukunft machen. Aber bei vielen anderen Sachen macht es nachher gar nicht so einen riesen Unterschied und man lernt es doch relativ schnell. Ne?
Den Eindruck habe ich also auch. Also ich muss auch sagen, das ist mir jetzt bei allen Distros, ne, und ich spiele da jetzt mit rum, weil ich Zeit habe. Also das ist eigentlich tief im Herzen, ja, Sandra Ohren zu halten, wäre mir so ein Ubuntu am liebsten. Aber dieses ganze Snap-Gedöns, das stößt mich ab. Da habe ich keine Lust drauf. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, wenn ich starten will, muss ich erstmal gegen das System arbeiten, dann ist es halt raus. Ne? Dann habe ich meine Aversion gegen, oder nicht Aversion, ich habe ja nichts gegen KDE. Nein, ich habe wirklich.
Doch, hast du.
Es ist nein, okay, Daniel.
Es ist vollkommen in Ordnung.
Ich komme mit damit nicht klar. Und ich glaube, wenn man auch Mac-Nutzer ist, dann weiß man, worauf man so achtet, was Usability angeht, Bedienbarkeit. Und das finde ich bei Gnome, oder bei Gnome, ich habe gelernt, es heißt nicht Gnome, sondern Gnome, hat mich ein Hörer darauf hingewiesen. Also
ich
der Hörer.
Gnome, hat mich, ich weiß nicht, was
das war, glaube ich, ein Hörer. Ich müsste sonst nochmal nachgucken. Also ich habe bei Mastodon das Feedback bekommen, dass man Gnome sagt und das ist jetzt das Richtige. ich muss das jetzt noch lernen. Also,
Punkt.
Ja. Und das sagt mir einfach zu. Und ich bin da echt leidenschaftslos. Also Hauptsache, man ist glücklich mit dem System, was man hat und hat die Programme und das System arbeitet nicht gegen einen. Und ob da jetzt ein Nix oder ein Arch oder ein Debian dahinter ist, das ist dann nochmal so eine Geschmacksrichtung. Da gehst du jeweils einen Preis, glaube ich, ein. Und ja.
Ja. Also ich habe tatsächlich meinen Arbeitsrechner, da hatten Sandra und ich, glaube ich, auch schon mal drüber gefediverst. das ist ja ein Tuxedo seit diesem Sommer und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit Debian auf dem System. Also irgendwie hatte ich komische Crashes und so. Und dann hatte ich mit denen, mit dem Support auch hin und her geschrieben. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist halt nicht offiziell supported, blibablub. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist mein Arbeitsrechner, ich habe jetzt keinen Nerv mehr dazu. Ich installiere jetzt einfach, also du kannst, da gibt es ja so ein Install-System. Und da kannst du dann entweder Tuxedo installieren oder Ubuntu oder Kubuntu. Ich glaube, das sind die drei
Optionen. Ja, genau, ja.
Und dann habe ich halt Ubuntu genommen. Und bei Ubuntu ist ja da die große Kritik, die GNOME-Fans an Ubuntu haben, ist ja, dass sie da so viele Sachen verändern dran. Ich kann gerne auch noch für die Shownotes einen Artikel schicken. Es gibt quasi ein Command, da installierst du Vanilla GNOME, heißt das irgendwie so ähnlich, und kannst dann das GNOME von denen deinstallieren. Dann hast du wirklich Standard GNOME und dann hast du eigentlich ein Ubuntu mit GNOME und fertig. Und dann hast du halt Snaps, klar, aber vorinstalliert sind eh nur Firefox und Thunderbird und dann habe ich Flatpak daneben installiert und alles andere mit Flatpak installiert und bin damit auch zufrieden. Also ich finde, man kommt auch mit Ubuntu zurecht. Ist alles, was ich sage, aber grundsätzlich glaube ich ja, sowieso, glaub ich, dass auch man mit allem damit von zurechtkommt.
Ja, man kann auch mit Windows zurechtkommen. Hast du vollkommen recht. aber dann hast du bestimmt mitbekommen, dass Tuxedo jetzt auch Debian, auch ein Debian-Image
genau, jetzt supportet. Genau, da war ich einer der ersten Test-User und das ist grandios gescheitert. Und dann habe ich probiere weiter aus Budget ausgeschöpft gehabt und bin einfach auf Ubuntu gewechselt. Ja. Vielleicht gebe ich es irgendwie im Sommer nochmal eine Chance, aber aktuell, nee.
Ja. Nee, ich habe da von denen das Tuxedo genommen und das funktioniert einwandfrei.
Ja, ich meine, das ist ja auch Ubuntu, ne? Also,
genau, nur ja. Ubuntu, nur oder die ganzen Kubuntu. Snap. Ja, genau, oder Kubuntu, nur die ganzen Snap-Geschichten sind halt weg und, und ich glaube, die haben ja so ein Running-Update halt drin. Aber das funktioniert, also.
Cool.
Und warum hast du jetzt Firefox und Thunderbird als Snaps gelassen und dann nicht auch mit Flatpak installiert? Oder geht das nicht? Oder was war da?
Ach so, genau. Also, tatsächlich benutze ich LibreWolf. Und habe den Firefox einfach liegen lassen, weil meine Erfahrung bei solchen Default-Packages ist, irgendwas installiert es nachher sowieso wieder hin. Und deswegen habe ich es einfach liegen lassen, weil ich sowieso LibreWolf benutze. Und Thunderbird, da hat Snap tatsächlich einen Vorteil, den ich gerade nutze. Und zwar kannst du bei Thunderbird, gibt es ja einmal diese längeren Release-Zyklen und dann diese Monthly-Release-Zyklen. Mhm. Und bei Snap kannst du sagen, geh mal auf den Monthly Channel, dann kriegst du immer das monatliche Release. Und das geht bei Flatpak nicht. Und bei Thunderbird sind, dieses Jahr kommt jeden Monat Verbesserungen für Exchange raus. Und da wir Exchange-Server aktuell benutzen in der Firma, ist das super nützlich, dass ich jetzt quasi diesen Monthly Release habe. Und deswegen nutze ich jetzt da einfach das Snap, weil das mit FlatHub müsste ich warten, bis der richtige Release kommt und der kommt irgendwann nächstes Jahr. Deswegen, ja.
Erschreckend pragmatisch hier. Wo kommen wir denn da hin?
Ja. Schlimm, ne?
Und was ich sehr erstaunlich finde, du bist der Nächste, der Firefox links liegen gelassen hat, weil ich bin irgendwann diesen Sommer halt auch auf LibreWolf umgestiegen.
Ja, ja. Ja, also ich gehe natürlich nicht auf das verbotene Thema ein, ich kenne ja die Hausregeln, aber hat halt den Vorteil, da sind alle möglichen Dinge, die ich nicht aktiviert habe, sind schon deaktiviert. Ich muss das nicht selber machen und es funktioniert einfach super gut. Also ich mag auch tatsächlich mittlerweile diesen, wenn ich mein Browserfenster schließe, sind alle Cookies weg, Modus total gerne. Du kannst da so eine Allow-List führen, ja, von Sachen, die bleiben sollen und alles andere ist weg. Und das finde ich tatsächlich irgendwie, also ich habe mich da total dran gewöhnt. Und für mich klappt das total gut. Und ich würde sagen, wer so ein bisschen genervt ist von so ein paar Entscheidungen von Firefox in der letzten Zeit, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil es ist kein Fork, ne? Also eigentlich ist es nur ein umkonfigurierter Firefox, würde ich jetzt mal behaupten. Also ein bisschen vereinfacht, ne? Aber das funktioniert echt gut. Habe ich auch über Flatpak installiert. Funktioniert einwandfrei. Also.
Also so wie ich mir die Release-Notes durchlese, da steht auch sehr oft 1:1 übernommen, keine weitere Konfiguration.
Genau, ja. Also finde ich echt cool.
Gut, dass ich jetzt hier am Mac bin, Projekt. Weil jetzt wäre ich gerade bei dieser Moment, von dem ich gesprochen habe, schnell mal in die Nix-Config gehen.
Ja, LibreWolf.
Gibt's bestimmt hier Nix-Config. Bin ich mir 100% sicher, ja.
So, aber wir sind ja noch nicht fertig mit unserer Liste.
Oh ja.
Keine Sorge, wir haben nur noch 2 Punkte. Aber das ist auch sehr wichtig bei uns im Podcast. Mechanische Tastatur oder ein Rubber Dome?
Die mechanische Tastatur. Eindeutig. Und da benutze ich eine Plank. Ich teile sie mal hier in die Kamera, die das Publikum
Blinky,
sehen
Blinky.
Kann. Mit schönem Regenbogen-LEDs. Und das ist so eine orthogonale Tastatur. Habe ich für mich gemerkt, dass ich darauf sehr gut tippen kann. Und ich liebe Clicky. Und das Tippen macht mir einfach mehr Spaß. Also ich kann auch auf so einer anderen Tastatur arbeiten, aber es macht mir einfach viel mehr Spaß.
Das ist richtig, ja.
War das die richtige oder die falsche Antwort?
Yes. Wunderbar. Ja, aber jetzt kommt die Bonusfrage in der Richtung. Okay. Welches Layout?
Das US-Layout benutze ich wegen den Klammern. Das ist ich bin irgendwie etwas verwirrt darüber, wie Leute das immer noch machen auf der deutschen Tastatur mit diesen komplizierten Klammern.
Grüße gehen raus nicht an Christian.
Ja, ich weiß. Ich habe mich mit ihm auch schon mal drüber unterhalten und war sehr verwirrt, aber er ist da ja nicht von abzubringen.
Ja, aber der ist einfach schneller.
Ja, ja.
Ja. Nee, okay.
Mache ich schon. Also ich glaube tatsächlich auch, das US-Layout benutze ich sogar schon länger, als ich mechanische Keyboards benutze, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist auf jeden Fall schon relativ lange, dass ich darauf umgestiegen bin.
Also ich bin zu US-Layout dank dem Podcast gekommen.
Ah, interessant. Ja. Und Daniel, war es davor schon, oder was?
Nee, wir sind ungefähr gleichzeitig. Ich war vielleicht eine Woche vorher, glaube ich. Und wir haben ja nicht US, sondern hier Euro-Key.
Und ich bin auch,
ne? Also diese.
Ja, genau, aber genau, weil wir Euro-Key entdeckt haben, haben wir gesagt, okay, genau. Wir probieren eine ANSI. Ich glaube, so ANSI heißt das, glaube ich, richtig, ne? Layout. Weil ich immer gesagt habe, ich will keine ANSI benutzen, weil ich doch relativ viele deutsche Texte schreiben und das mit den Umlauten mir ein bisschen blöd vorkam. Und dann kam das All-Key um die Ecke und habe ich gesagt, okay, jetzt können wir den Wechsel wagen. Ich habe sogar jetzt beim neuen Laptop auch ANSI Layout bestellt. Mhm. Mal gucken, wie der nächste User das findet.
Ich glaube, bei meinem vorigen Arbeitgeber, haben sie mir ein deutsches geschickt, aber war mir eh egal, weil ich sowieso selten auf die Tastatur gucke. Also habe ich es halt einfach umkonfiguriert und fertig. Das ist mir gar nicht so wichtig, was für Buchstaben auf der Tastatur draufstehen, solange das Layout passt. Also,
Also mein Gehirn funktioniert dann, solange ich nicht gucke, funktioniert das, aber sobald ich einmal drauf geschaut habe, dann. Da geht irgendwie ein Schalter oben rum und dann.
Ja. Kann ich verstehen. Ist bei mir nicht so. Ja.
So, ist die letzte Frage: Tee oder Kaffee?
Kaffee. Ja, also ich bin ganz einer von diesen schlimmen Kaffee-Nerds, der sehr viel Zeit in seiner Kaffeeküche verbringt und vor sich hin braut. Und mit so einer V60 morgens immer erstmal ein V60-Kaffee macht, mit so einer Handmühle und sowas. Ich liebe Kaffee. Ich bin ein ganz großer Kaffee-Fan. Aber soll nicht bedeuten, dass ich Tee nicht schätze. Also Tee mag ich auch gerne, aber ich darf ja keine Etipens-Antworten geben. Aber ich mag Tee auch gerne und gerade man darf in unserem Alter zu sagen, man wird älter, ist ja irgendwie schon ein bisschen respektlos. Aber ich merke, dass meine Koffeintoleranz am Nachmittag nachlässt. Wenn ich zu spät am Nachmittag einen Kaffee trinke, dann schlafe ich echt nicht gut. Na, also das war früher überhaupt nicht so, aber das ist mittlerweile echt so. Und deswegen trinke ich gerne dann am späteren Nachmittag dann eher auch mal einen Früchtetee oder einen Kräutertee, einfach weil da kein Koffein drin ist. Aber wenn es jetzt um quasi klassischen schwarzen Tee oder sowas geht gegen Kaffee, dann würde ich immer den Kaffee nehmen.
Ich mache ja immer, dass ich so einmal im Jahr, ich sag mal eine Woche, vielleicht manchmal auch zwei, bewusst wechsle auf Tee, weil ich das Gefühl habe, dass der Kaffee mir mehr gibt. Also auch das Aufweckende, ne? Also dass dann kein Teein, sondern Koffein ist und vielleicht auch nur eine Kopfsache, ist vielleicht mein Globuli aber das ist auch mal ganz nett.
Tein existiert nicht.
Aber es ist aus irgendeinem Grund, kann ich sagen.
Die Wirkweise ist unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Und da scheint sich das, weiß ich nicht, ob es eine Woche oder zwei sind, aber wobei ich jetzt auch sagen muss, seitdem ich jetzt gewechselt bin, bin ich so glücklich mit meinem Kaffee. Mit der Hario ist auch noch was Eigens. Ja.
Ich habe die letzte Folge gehört.
Ja,
ich bin auch über alles informiert.
Und, nee, aber ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der ganzen Kaffeequalität. Und ist für mich persönlich wieder ist genau das Richtige. Also war eine gute Investition und die davor war vielleicht eine schlechte. Für mich, ja.
Aber Daniel, jetzt musst du aber jetzt aufklären. Was machst du jetzt mit dem Siebträger? Geht es bei uns in den Ready for Every Gewinnspiel oder?
Es gibt Gastgeschenke.
Willst du einen Siebträger haben? Also dann das.
Irgendwann vielleicht mal, aber ich bin wirklich ein großer Filterkaffee-Fan, muss ich auch sagen. Also, ich mag auch gerne Espresso, aber ich weiß, dass ich nachher würde sie zu oft rumstehen und das lohnt sich bei mir einfach nicht, weil ich trinke dann gerne, wenn ich auswärts bin, trinke ich gerne auch mal einen leckeren Espresso, aber ich glaube, zu Hause würde es dann doch fast jeden Tag ein Filterkaffee werden und dafür sind die Dinger dann doch ein bisschen teuer.
Aber um deine Frage zu beantworten, nach unserer letzten Aufnahme war ich noch 2 Tage fit. Dann habe ich mir meine jährliche Grippe abgeholt. Und als die dann rum war, irgendwie habe ich ja noch geschafft, Podcast zu schneiden. Den habe ich auch gemacht, ne?
Ja, den habe ich fertig gemacht, aber nicht auf Abschicken geklickt.
Ja, genau, stimmt. Das haben wir aber auch erst eine Woche später gemerkt. Ah. Profis. Und also alle beide, ne, haben das eine Woche später, weil ich habe es gemerkt, als ich neu geschrieben habe und dachte, warum ist da ein Draft? Ja.
Und ich so, nee, die habe ich doch weggeschickt.
Ja, ich hätte auch schwören können. Ich hätte Geld drauf gesetzt. Aber um nochmal, ich war sehr lange krank. Danach hatten wir Family-Besuch und alles. Mhm. Und diese Woche bin ich ja schon verplant. Und ich habe mich damit noch nicht intensiv beschäftigt. Ich bin kein großer Freund von Kleinanzeigen und Co. Also das ist nicht so mein, ich mach das wirklich ungerne. Mhm. Das heißt, ich brauche da ein bisschen Ruhe für, damit ich mir das antue. Und dann wird das aber verschwinden.
Ja, also das kann ich total verstehen. Also ich hatte auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, ich verkaufe das aus Kleinanzeigen. Aber das ist nachher immer mehr Arbeit, als du denkst. Du kriegst so viele Fragen, wo du denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch keine ernst gemeinte Frage. Oder du sagst, bitte nur zum Selbstabholen. Ja, können wir uns nicht am Bahnhof in da und da treffen? So, nein. Also wie kommst du auf die Idee? Ich würde es gerne häufiger machen, um einfach Sachen loszuwerden, die sonst rumstehen. Aber es kostet mich einfach so viel Nerven, dass ich es dann doch irgendwie nicht tue. Also ich kann das voll nachvollziehen.
Das ist auch, ich habe meine komplette Wohnung mal, oder Großteil meiner Möbel mal über Kleinanzeigen rausgehauen. Und es gab echt gute Erfahrungen. Ne? Da hat sich jemand gemeldet. Ja, kann ich nochmal 2 Fotos sehen? Ja, so und so. Alles klar, aber ich würde gerne mit meinem Vater vorbeikommen. Wir bauen das dann an einem Vormittag ab. Mhm. Und das war ein Vater, also eine Tochter, die jetzt wohl irgendwie studieren ging oder sowas, mit ihrem Vater. Ich hätte ihr, jetzt bin ich total oberflächlich, nicht zugetraut, dass sie so handwerklich geschickt ist, aber die haben beide so geil Hand in Hand gearbeitet. Dann habe ich den Kaffee noch reingestellt, Wasser angeboten und ansonsten habe ich halt im Nebenraum gesessen und ratzfatz waren die fertig, super freundlich und das war positiv. Aber bei anderen Sachen, wenn du dann drauf bist und jemand merkt, dass du mehrere Sachen hast und die wollen dann deine halbe Wohnung kaufen und es wird immer dubioser und du denkst, oh Gott, ich möchte, bitte hören Sie auf, mir zu schreiben.
Jungs, der Lifehack ist Möbel über eBay zum Selbstabholer.
Über einstellen. eBay?
Mhm. Ja.
Vielleicht, ja.
Okay.
Gut, da also haben sie Aktionen, haben sie gewonnen und dann haben die Leute eine Motivation, das abzuholen. Keine Diskussion.
Ja, irgendwie bin ich irgendwann quasi von eBay auf Kleinanzeigen gewechselt. Aber vielleicht hast du recht.
Also wenn ihr Sachen loswerden wollt.
Ja, nee, ich schreibe mir das direkt mal auf.
To-Do-Liste ganz unten. Darüber ist leider nicht zu erklären. Nein, also ja, ich muss das mal. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, irgendeine Hörerin oder ein Hörer meldet sich und sagt, er hätte gerne den Siebträger mit Ready for Review Aufkleber. Ich hätte einen Bombepreis gemacht. Und mich auch, ich wäre auch bis zu, je nach Bahnhof wäre ich gekommen. Nein. Verschenken tue ich. Nee, das finde ich unangemessen.
Okay. So, aber zurück zu Lukas.
Ja.
Ja. So, das waren unsere Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Du hast es geschafft.
Das stimmt, ja, und fast war. Alle richtig beantwortet.
Ja, doch fast, ja. So, aber jetzt kommen wir zu den ernsten, seriösen Fragen. Was machst du so, wenn du jetzt nicht bei uns im Podcast sitzt?
Okay. Also ich bin Consultant. Das ist ja hier so ein Muster in diesem Podcast. Und arbeite bei der Firma Swag Lab. Und aktuell helfe ich beispielsweise einem Kunden dabei, von der AWS Cloud zur Hetzner Cloud umzuziehen. Da sind wir jetzt gerade fertig. Also nicht so kurz vor Weihnachten. Also wir sind jetzt schon ein paar Wochen fertig, machen jetzt auch so diese Nacharbeit, die dann immer so anfallen. Werde jetzt da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Ruby on Rails Entwicklung machen, was auch so eins von den Sachen ist, mit denen ich mich viel beschäftige. Genau. Und mache aber auch andere Art von Beratung. Also beispielsweise habe ich auch noch ein Review gemacht der kann ich jetzt natürlich nicht so viel drüber erzählen, aber ein Kunde, der halt sagte, hey, wir haben hier Software, was denkst du dazu und so weiter. Sowas mache ich auch gerne. Oder ja, was halt so ansteht. Ich bin da total flexibel.
Aber das ist interessant. Du bist der Erste, der mir die das ernsthaft also erzählt, dass sie wirklich von AWS weg wollen zu etwas, was nicht US-spezifisch ist.
Genau, also ich fand das halt einfach cool, weil ich das auf jeden Fall auch mal mitmachen wollte, weil ich das total spannend finde und auch glaube, dass das bei mehr Leuten jetzt ein Thema wird. Und es hat wirklich gut funktioniert. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, da war es bei AWS etwas komfortabler. Was mich zum Beispiel erstaunt hat, ist, dass die AWS-Maschinen tatsächlich performanter waren als die Hetzner-Kisten, die wir jetzt haben. Das hätte ich nicht erwartet, weil so von den Beschreibungen her hätte es eigentlich nicht sein sollen, aber ist so. Aber an sich haben die das echt gut umgesetzt. Also wir benutzen Terraform. Die haben Terraform-Provider, die gut funktionieren. Da hatten wir auch, glaube ich, gar keine Probleme mit, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich glaube, das hat gut funktioniert. An manchen Stellen merkt man, okay, da könnte man noch mal ein bisschen Doku schreiben vielleicht, sage ich mal vorsichtig. Aber so an sich fand ich es echt gut. Also hat gut geklappt. Aber es ist natürlich immer mehr Arbeit, als man denkt. Ne? Also ja, man denkt so, ja, wir sind jetzt fertig und dann, oh, das noch. Okay, na gut. Und dann kommt noch das Nächste und das Nächste. Aber trotzdem hat es mir echt viel Spaß gemacht und ich habe auch echt viel gelernt auf dem Weg über dieses. Weil ich habe jetzt sehr lange viel mit AWS gemacht und man gewöhnt sich da halt einfach auch dran, wie das so funktioniert. Und dann mal was ganz anderes zu machen. Und Hetzner, ich weiß nicht, ob ihr das beide schon mal benutzt habt, die Hetzner Cloud, die ist ja so ein bisschen minimalistischer gestaltet. Ne? Also du hast jetzt eigentlich keine Services, ne? Sondern ganz klassisch irgendwie VMs, Load Balancer und so weiter.
Ja, genau. Wenn ich mit Hetzner Cloud aber auch mal dann, ich bin gerade auf OpenTufo umgestiegen für meine Privatprojekte und das ist, fühlt sich wie eine Cloud an.
Ja, absolut. Und benutzt du OpenTufo mit Hetzner Cloud, oder?
Ja, das funktioniert mega. Also ich wollte halt eine Alternative zu Terraform mal ausprobieren. Mhm. Und OpenTufo ist ja ein Fork und die haben das ein bisschen weiterentwickelt, aber die sind nur noch kompatibel zu den Providern und dann, also das, was ich dafür brauche, funktioniert.
Ja, sehr cool. Also wir hatten das, glaube ich, kurz sogar diskutiert. Haben wir uns da mal, also wir wollten halt möglichst wenig Variablen gleichzeitig verändern, ne? Weil ich meine, du gehst sowieso schon wo ganz anders hin. Weiß nicht, was da so kaputt geht und dann auch noch irgendwie, dann ist da irgendwas Kleines, was da anders funktioniert oder weiß ich nicht, oder es ist doch inkompatibel bei dem, bei den Providern heißt es, glaube ich, ne? Von Terraform und dann funktioniert irgendwas bei Hetzner nicht und das war uns ein bisschen zu risikoreich, deswegen sind wir ja bei Terraform geblieben, aber ich hatte da tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil es ja mittlerweile sogar gar nicht mehr, zum Beispiel bei Homebrew kannst du ja Terraform gar nicht mehr installieren, weil wegen Lizenz-Issues, da musst du schon einen Installer wieder runterladen und so. Bei OpenTofu kannst du halt zum Beispiel mit Homebrew installieren. Und bei den Linux-Distros ist es auch nicht anders. Ne? Die haben ja auch ganz viele davon haben ja Terraform rausgeworfen wegen den Lizenzänderungen. Hatten wir tatsächlich drüber nachgedacht. Aber ja, gut zu wissen, dass das auch bei Hetzner gut funktioniert, kann ich direkt mal im neuen Jahr mit dem Kollegen diskutieren.
auf dem Auf dem Weg dahin, habt ihr da mal konsolidiert, welche AWS-Dienste ihr wirklich nutzt? Oder war das eher easy peasy, weil ihr gesagt habt, okay, wir haben so ein Glück, dass wir nur Virtual Machines benutzen und darum war es easy?
Also der größte Punkt war tatsächlich, dass sie vorher RDS, also die Hosted Database, benutzt haben. Und das mussten wir halt auf was Eigenes umstellen. Das war die mit Abstand größte Änderung. Sonst war es eben so, dass als wir angefangen haben mit dem Projekt, da war das noch so, dass die keinen Docker benutzt haben für die Server, sondern die Server quasi mit Packer immer gebaut haben und dann ausgetauscht haben. Und dann haben wir tatsächlich im ersten Schritt erstmal auf AWS alles auf Docker umgestellt, damit dann quasi das Setup wir genauso auch auf Hetzner fahren können. Und das hat sich auf jeden Fall bewährt. Also hatten wir kleinere Schritte, um einfach zu schauen, okay, funktioniert das noch? Gibt es da irgendwelche Performance-Probleme? Und okay, nächster Schritt. Und das hat sich bewährt. Und die Datenbank war halt das eine große, wo wir halt einfach eine Postgres aufsetzen, gucken, dass die Konfiguration funktioniert und so weiter. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da war ich einfach auch das so gewohnt irgendwie, dass man sich eine Datenbank klicken kann. Ne? Also irgendwie egal, ob du jetzt Heroku machst oder AWS oder was auch immer, da kriegst du das halt einfach. Ne? Und das war so die größte Umstellung. Aber es war tatsächlich weniger Probleme auf dem Weg, als ich gedacht habe. Also das hat echt gut funktioniert. Wir haben dann Backups mit PG Backrest eingerichtet, was auch echt super gut funktioniert. Also auch total schöne, solide Software und auch gut dokumentiert. Ne? Also freut man sich ja immer, wenn mal was gut dokumentiert ist. Genau, und klar, es ist halt dann alles Arbeit so, aber das war so das Größte. Aber die haben eigentlich nie jetzt irgendwie groß auf tausende Services gesetzt. Also das ist, dann muss man, glaube ich, schon sich überlegen, wie man es macht, ob man dann doch eher sowas in Richtung Kubernetes oder sowas gibt. Ja, das haben wir halt nicht gemacht. Und zwar halt, also da habe ich auch letztlich drüber nachgedacht, als ihr beide im Podcast über Fullstack so gesprochen habt. Ne? Das Team ist relativ klein, also es sind fünf EntwicklerInnen und irgendwie muss jeder alles machen. Ne? Also man macht ein bisschen Frontend, man macht ein bisschen Backend, man macht dies, man macht das, man springt irgendwie so zwischen diesen ganzen Sachen hin und her. Und meine These ist so ein bisschen, dann musst du halt irgendwie gucken, dass der Stack möglichst einfach ist. Ne? Also wenn du dann Kubernetes verstehen musst, dann hast du halt jemanden, der macht hauptsächlich das. Ne? Aber wenn du dann sagst, okay, wir haben eigentlich relativ einfach VMs, auf denen läuft Docker und in den Docker-Containern läuft dann halt die Anwendung und wir machen das mit Terraform. Terraform sieht am Anfang, denkt man so, oh mein Gott, ich muss was Neues lernen, aber es ist sehr einfach zu lernen. Ne? Jeder, also ich glaube, jeder kann sich ein Terraform-Ding anschauen und versteht, was da steht. Ne? Also das musst du gar nicht. Also das dann zu schreiben, ist natürlich nochmal ein Schritt mehr, aber das zu lesen, kriegt man, glaube ich, erstmal so hin. Und das war so ein bisschen unser Ansatz, quasi einfache Technologien zusammenzustecken, sodass das immer noch erfüllt bleibt, dass alle im Team verstehen, was da passiert und dass wir nicht irgendwie Leute haben, die nur das machen, weil das funktioniert halt in so einem kleinen Unternehmen nicht. Genau, und das hat sich total bewährt und da sind wir echt zufrieden mit.
Aber es klingt auch danach, dass ihr auch guckt, dass ihr Frontend und Backend ähnliche Technologien benutzt, nicht so wie in Enterprise, Frontend ist JavaScript, Backend ist dann Java, sondern wahrscheinlich das Ökosystem.
Ja, das stimmt. Also es ist halt eine Ruby on Rails Anwendung und ist serverseitig gerendert und im Frontend benutzen wir Custom Elements, halt wirklich Vanilla-JavaScript, so dass es dann auch nicht nochmal eine weitere Technologie wie jetzt React oder Angular oder was auch immer ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein bisschen der Kern davon, ne? Dass man, wenn man sich auf klein, also die Technologien ein bisschen kleiner hält, dann braucht man nicht in jedem davon halt ein totaler Expertin zu sein. Also wenn dein Frontend jetzt ein Angular-Ding ist, dann brauchst du schon ein, zwei Leute, die wirklich darin sich richtig gut auskennen. Aber wenn du versuchst, das ein bisschen kleiner zu halten und auf wenig JavaScript zu schreiben und wenn dann halt irgendwie Vanilla-JavaScript, dann kriegt man es, glaube ich, ganz gut hin. Und ich glaube, das ist so die Philosophie, die da so ein bisschen hintersteckt bei dem Projekt.
Daniel, das klingt danach, wenn wir Fullstack-Entwickler haben wollen, müssen wir Ruby lernen.
Nee, also es klingt für mich eher, dass wir auch einfach einen Code schreiben müssen. Also mal, ich würde, bei Custom Elements habe ich ein bisschen gezuckt, weil ich finde die nicht so ganz so einfach und wahrscheinlich habt ihr euch auch, könnte ich mir vorstellen, ein, zwei Mal ein bisschen wehgetan dabei. Weil es halt auch jetzt, sagen wir mal, nicht der Standardweg ist, wie du im Frontend. Es gibt viele, die das machen, aber es ist jetzt nicht so einer der großen Player, sondern sonst nimmst du, es ist, ne, also kommt jetzt wieder drauf an, was du machst, aber meistens ist ein React oder Android irgendwo, Angular irgendwo mit drin. Was ich jetzt rausgezogen habe, ist, du musst eigentlich ein Team haben, das im positiven, einfachen Code schreibt. Also nicht der Ruby-Experte, der jetzt erstmal 50 Abstraktionen da reinholt und 2 Millionen extra Libraries, die nur er kennt, weil 3 hat er davon selber geschrieben und maintained. Dann noch nicht mal mehr, ich sag mal, mit Stack Overflow verstehen kannst, was passiert da eigentlich gerade. Ne? Wenn du aber schaffst, dass es das lesbarer, einfacher Code ist, der das macht, was da steht und Abstraktionen die Ausnahme sind, dann ist es ja auch leichter für Leute da reinzukommen. Das ist leichter zu reviewen und meistens tut es ja trotzdem das, was man braucht.
Also ich finde es lustig, deine Formulierung, das ist es nicht der Standardweg.
Ja, du hast recht,
Also eigentlich ist es ja der Standardweg, weil das ist ja der Webstandard, ne? Aber ich weiß, was du meinst, ne? Es ist halt nicht das, was wenn man im Internet danach sucht, ist es nicht das, was man findet. Dann findet man meistens erstmal React, dann lange nichts, dann kommt Angular und dann vielleicht noch Vue und dann
kommt auch mal kurz Svelte dazwischen und dann
Ja, vielleicht noch, aber das ist aber auch schon eher so im
Hipster-Bereich. Ich vermute mal, ich habe ein bisschen rausgehört, ihr habt jetzt auch nicht die frontend-lastige Anwendung gebaut, beziehungsweise man muss ja auch da sagen, wenn du Server-Side-Rendering machst, kannst du auch mit ein bisschen CSS und einfachem JavaScript schon sehr, sehr viel erreichen. Ja.
Genau, ja. Genau, das wäre auch meine Behauptung. Ne? Also die Anwendung, die hat schon ihre UX-Komplexität so, ne? Aber wenn du dich halt sehr stark an dieses Server-Side-Rendering hältst, dann ist nachher eben das JavaScript eher klassisch so diese Sprinkles, die du halt drauf machst. Ne? Sagst du halt, okay, dieses Formular, das kann sich selbst abschicken. Oder an der Stelle, keine Ahnung, oben rechts gibt es so ein Herzchen, fügst du was auf deine Favoritenliste hinzu, dann blinkt das so einmal auf, ne? Oder schlägt einmal, ne? Wie ein Herz halt schlägt, ne? Und dann steht die nächste Zahl da. Dann ist das halt ein Custom Element. Das mit dem Ansatz sind wir da echt gut gefahren. Also ich war schon mal bei denen als Consultant vor 6, 7 Jahren. Da habe ich mit denen zusammen die Frontend-Architektur gebaut, also überlegt und dann implementiert. Und damit sind die auch bis heute super zufrieden. Also das funktioniert halt für die echt gut. Einfach wirklich HTML, serverseitig gerendert, CSS, jetzt, keine Ahnung, auch eher klassisch geschrieben, aber komponentenorientiert. Und dann halt Custom Elements. Und damit sind die gut gefahren. Und das machen die auch bis heute und sind damit zufrieden.
Ja. Das klingt sehr, 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 sehr solide. Also das, ich sag mal, das ist sowas, so ein Projekt, da würde ich schon den Code mal reinspinsten wollen. Das ist, glaube ich, was, wo man, ne, also einfach von dem Mindset dahinter, du machst gerade sehr gut Werbung für euch. Ja,
freut mich natürlich. Aber ja, genau, also ich glaube, das ist wirklich eine von den Sachen, von denen ich immer schrittweise immer mehr überzeugt bin. Also du musst eigentlich die Webstandards, die brauchst du sowieso. Also auch wenn du React oder Angular machst, am Ende ist das, was darunter passiert und du musst es sowieso verstehen. Wenn du dann halt also es gibt natürlich Gründe, auch React oder Angular zu benutzen. Ich bin da nicht jetzt jemand, der sagt, benutzt das auf keinen Fall. Ne? Also ich habe früher bei Komoot gearbeitet, der Routenplaner, den haben wir in React gebaut, den würde ich jetzt nicht in Custom Elements bauen. Ne? Also wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, es greifen viele sehr schnell in diesen Werkzeugkasten und das geht mir oft zu schnell, ne? Wo man halt sagt so, geh noch mal einen Schritt zurück, wie wäre das denn, wenn wir das als HTML rendern würde? Und da ist dann auch egal, ob das jetzt mit Spring Boot gemacht ist oder mit Ruby on Rails, das ist Geschmackssache, würde ich jetzt einfach sagen, das können dann die Leute, die den Backend-Code schreiben, können dann auch HTML erzeugen. Klar, auch HTML es hat seine Tücken und muss man auch können, aber da kannst du halt leichter dann auch schrittweise Sachen beibringen über Accessibility und über wie macht man das in den Formularen besser und so weiter. Manche Sachen davon haben dann die Leute das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht, weil die seitdem quasi nur noch APIs gebaut haben und irgendjemand anders hat Angular davor gesetzt. Aber eigentlich haben wir das, also haben wir diesen Skill als Leute, die halt auch ein Backend-Framework benutzen. Und ich glaube, dass es halt oft ein guter Weg ist. Nicht für alles, aber schon für viele Dinge, wo nicht so jetzt super viel, also wenn ich hier klicke, passiert auf dem anderen Teil des Screens irgendwas und so weiter. Klar, dann muss man sich halt überlegen, wie man damit umgeht. Aber diese klassischen Anwendungen, da gibt es, glaube ich, viele Sachen, die vielleicht einfacher wären, wenn die dann serverseitig geändert werden.
Das würde ich so unterschreiben, ja.
Aber die Erklärung finde ich gut, weil wenn ich sehe, wenn ich mal was Frontend-technisch machen muss für meine Spielzeugprojekte, dann nehme ich halt Server-Side-Rendering, Template-Engine, HTML, traue ich mich halt zu.
Ja.
Ja, es sieht immer noch scheiße aus, weil es vom Backend-Entwickler kommt. Aber ich hab das Gefühl, dass ich da kein Blödsinn halt mache.
Ja. Ja, und ich behaupte auch, ne, dieses mit dem, es sieht scheiße aus oder ne, es sieht so ein bisschen roh aus, sage ich jetzt mal, ne? Das wäre auch nicht unbedingt anders, wenn du das jetzt mit Angular machen würdest, ne? Weil das ist ja einfach ein anderer Skill, diese UX zu machen. So, ne? Und die kannst du mit serverseitigem Render machen, die kannst du mit clientseitigem Render machen. Das ist beides möglich. Und du brauchst halt einfach jemanden, der dir hilft, einfach entweder Figma-Files baut oder was auch immer, dann kommst du da ja viel näher dran, ne? als wenn du es dir selbst ausdenkst. Ne? Weil ich glaube da, also das ist wirklich dann einfach nochmal ein anderer Skill. Ne? Also der überschneidet sich bei vielen dann auch mit Frontend-Skills, aber ich glaube, das ist dann, irgendwann ist man zu breit aufgestellt, wenn man sagt, ich mache alles davon. Gibt es auch Leute, ne, aber dann wirst du jedes davon nur ein bisschen oberflächlicher beherrschen, glaube ich.
Ich denke auch, dass gerade der CSS-Part in den letzten Jahren viel einfacher geworden ist, weil die Browser eigentlich alles so halbwegs können. Und es im Internet mit ein bisschen Recherche genug Template-Libraries gibt, wo du dir eigentlich nur HTML rauskopieren kannst und dann sieht es richtig. Und dann musst du dich mal reinarbeiten, dann ist das auch vielleicht Schema X und nicht perfekt, sagen wir mal Bootstrap, ja, als Stichwort.
Ja.
Aber ist schon mal besser als, seht hier mein erstes CSS, ja.
Ja, keine Sorge, Bootstrap, wo ich das erste Mal gesehen habe, das war, ich fand das göttlich. Aber ich hab immer noch danach gekämpft, aber ich habe weniger gekämpft, als mit selber da CSS zu schreiben.
Ja, also das ist auf jeden Fall, ich finde das einen validen Ding, zu sagen, okay, wir haben niemanden, der oder die sich damit total viel beschäftigt hat, wir nehmen halt sowas wie Bootstrap. Ne? Also das halte ich auch nicht für falsch. Ich glaube aber auch, dass gerade CSS, da sind so viele Sachen, die früher richtig fummelig waren, sind heute viel einfacher. Ne? Also Layout, ne? Mit Float Left und all dem Gedöns, wie wir es früher gemacht haben. Furchtbar, furchtbar. Willst du dir nicht antun. Heute mit Grid oder Flexbox ist ja einfach eine viel, viel einfachere Welt. Das macht ja viel mehr Spaß. Da kannst du ja auch viel leichter verstehen, was da passiert. Und ich glaube, auch da lohnt es sich einfach mal zu gucken, was ist denn passiert, seitdem ich das letzte Mal mir CSS angeguckt habe, vor 10 Jahren oder so. Da sind einfach viele Sachen einfacher. Auch Zentrieren von Sachen, ne? So einer von den legendären CSS-Dingen. vertikal oder horizontal. Viel einfacher geworden, auch viel verständlicher geworden. Und da lohnt es sich einfach, da mal drauf zu gucken und zu sehen, was einfach passiert ist. Weil, also, ich habe das Gefühl, es gab eine Zeit lang, da hat sich CSS eigentlich nicht bewegt. Das war quasi statisch. Ne? Da kamen keine Sachen dazu. Man hat so ein bisschen gehofft, dass die Bugs in den Browsern weniger werden oder zumindest die Bugs sich annähern zwischen den Browsern. Und dann jetzt so in den letzten 4-5 Jahren vor allem haben die so richtig auf die Tube gedrückt. Ne? Da ist wirklich jedes Jahr kommen richtig coole Sachen dazu, die man sich wünscht. Und bei HTML ist das halt auch so. Ne? Also mittlerweile kannst du halt einen Modaldialog öffnen und schließen, ganz ohne JavaScript. Ne? Also das ist cool. Ja. Ne? Das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass das mal so kommt. Aber da passiert viel und dadurch, dass ja, also bis auf Daniel, der nicht weiß, wie man das bei NixOS macht, die Leute meistens einen aktuellen Browser haben, kleiner Scherz, ist es ja so, dass die meisten Leute den latest Browser haben oder die letzten 2, 3 Versionen. Das heißt, dieses Problem, was wir früher hatten, die Leute updaten ihre Browser nicht. Und klar, ich wünschte, ich könnte jetzt das neue Feature benutzen, aber ich muss noch 10 Jahre warten, bis alle Leute den neuen Browser haben. Das ist ja auch heute nicht mehr so. Ne? Die Leute haben üblicherweise einen sich selbst updatenden Browser oder einen, der so 1, 2 Versionen hinterher hängt. Und natürlich Safari mit dem ganzen Problem auf iOS. Ne?
Okay. Stopp. Das ist auch viel, viel besser geworden. Ne? Also jetzt, ich will jetzt nicht als Fanboy, sondern wirklich objektiv. Ja. Nein, wirklich. kann man sich in den letzten Jahren angucken. Die haben da richtig viel Energie reingesteckt. Also es folgt dem Trend, dass du dieses Problem einfach nicht mehr hast. Früher musstest du kompliziert HTML schon machen, damit du einen Stylesheet reinbekommst, der nur vom EE6 gelesen werden konnte. Dann hattest du auf jeden Fall CSS-Reset mit Sachen drin, die du einfach nur kopiert hast, weil es keiner mehr erklären oder verstehen konnte. Ja? Und hast die ganze Zeit nur rumgehackt, um das überall gleich zu machen. Und das ist bei einer Standardanwendung, wenn du jetzt nicht total CSS-Abgefahrenes machst, um Welten einfach.
Ja.
Da hatte ich eine Frage an euch, Frontendlern. habt ihr heute, wann habt ihr das letzte Mal Conditions eingebaut? Wenn dieser Browser, dann macht das. Und wenn dieser Browser, dann macht das.
Ewig her.
Ewig her. Also wirklich ewig her. Also ich nicht in den Ebenso. Letzten Jahren. Ja.
Also
ich weiß übrigens auch, was eine Hero Section ist.
Wir kriegen es beide ab.
Egal.
Ja? Das mit NixOS habe ich auch notiert. Ja, das ist. aber.
Also, Ferdivers hat mir recht gegeben.
Ja, nee, ich fand es wirklich. Also, kurze Seiten.
Mich auch. Also, ich fand es wirklich. Also, es ist total logisch, aber ich fand es wirklich interessant. Ich fand das gut. Und,
ja.
Aber ich stimme auch mit dem Server-Side-Rendering hinzu. Ne? Also, dass man das heutzutage, also jetzt momentan in diesen Wochen, am besten nicht mit Next.js macht, ist nochmal ein anderes Thema. Ich schicke nur noch Links zu Sandra und denke so, oh Gott, weil da haben wir eine eigene Kategorie im Podcast, ja.
Das hat mir geholfen, einen Release halt um eine Woche zu verschieben, weil ich einen sehr guten Grund hatte.
Die anderen 50 Euro gehen an mich. Und ich sehe selber bei vielen Anwendungen, dass dieses Client-Side-Rendering, ich meine, das macht man immer seltener. Also ich sag mal, ich würde sagen, Single-Page-Application würde ich heutzutage eher bei einer internen Anwendung machen, wo Netzwerk keine Rolle spielt und wo du gerade 20 React, Angular, Vue-Entwickler rumlaufen hast, die das gerade zusammenklicken, weil es manchmal wirklich sehr viel Gedöns ist, was Server-Side-Rendering einfacher wäre. Ne, also wenn du sowas hast, ich habe ein kompliziertes Datenbankmodell, die armen API-Leute müssen das in der API formatieren und du hast doch mal eine Schicht dazwischen, die das dann in die UI umwandelt. So viel Code, wo man sagen kann, wenn ich direkt gemappt hätte auf eine Tabellenansicht, jetzt um ein einfaches Beispiel zu nehmen, wäre es vielleicht weniger Code, leichterer Code.
Ja. Genau, also das ist das ja. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Sache, die so selbstverständlich geworden ist, dass es APIs gibt. Aber die API ist ja eine Abstraktionsschicht. Ne? Du musst ja auch wieder darüber nachdenken, die Leute, die API bauen, müssen darüber nachdenken, wie sie verwendet wird. Da fehlt immer garantiert irgendwas. Da muss man entweder nochmal fragen, hey, könnt ihr noch das ergänzen? Oder man muss sich irgendwie drum herum fummeln und sich über irgendwas überlegen und was weiß ich. Das sparst du dir, wenn du quasi einfach die Models hast und direkt damit interagieren kannst. Also es fallen einfach Layer weg. Die werden nicht ersetzt durch was anderes, sondern die fehlen einfach, weil du sie nicht brauchst. Und das ist, glaube ich, schon eine wertvolle Sache und einfach ja etwas, worüber man einfach nochmal nachdenken sollte, wenn man auf sein Projekt schaut. Es ist nicht immer die richtige Antwort. Also auch wenn man riesige Teams hat, dann ist die Interaktion ja auch komplex. Aber ich glaube, dass viele kleine Teams auch sehr schnell zu diesen großen Werkzeugen greifen und das vielleicht einfach nochmal überdenken sollten.
Ich hau einfach nochmal einen raus. Ja. Er juckt mir einfach mir unter den Fingernägeln, das zu sagen. Ich glaube einfach, dass es viel zu viele Teams gibt, die sich wirklich keine Gedanken über Architektur machen oder die sagen, ich habe jetzt hier ein Frontend, Next.js bei Vercel deployed und das kommuniziert mit der AWS, keine Ahnung, API Gateway, Lambda, DynamoDB Und irgendein Eventing haben wir auch noch drin, weil das wollte der eine oder die eine Entwicklerin noch unbedingt haben. Und sagen, das ist unsere Architektur. Und meine These ist, das ist einfach keine Architektur. Ja. Das ist eine Auflistung von Technologien.
Oder Buzzwords.
Ohne, ja. Das, ja, komischerweise oft dasselbe. Ja. ja, und dann hast du keine Architektur und dann kommst du in diese Probleme. Und das, was ich jetzt bei euch charmant fand, was ihr gemacht habt, dieses, lass uns mal überlegen, was brauchen wir. Muss ein bisschen auch gucken, welche Leute habe ich, was kann ich mir dazu holen an Leuten. Wie realistisch ist, dass wir da was ausrollen können. Ja, welchen Preis zahle ich dann? Ne? Also die Custom Elements Debatte hätte ich dann einmal geführt. Und natürlich, du hast recht, das ist der Standard. Aber lass uns mal analysieren, was brauchen wir da? Finden wir einen hässlichen Use Case, den wir mal evaluieren können, ob das so klappt oder nicht? Und dann hast du was viel Fundierteres und, das ist das Allertollste, im Team auch Commitment auf diesen Weg, weil dann wahrscheinlich gesagt wird, okay, wir haben das ausprobiert, das ist stabil, wir haben es gemeinsam getestet und alle im Team verinnerlichen, was da eigentlich gerade wie gebaut wird.
Ja, stimme ich dir total zu. Also auch, sorry, ein Wort noch dazu.
Gerne.
Ich glaube, dass das manchmal auch an diesem Wort Best Practices liegt. Ne? Es gibt halt diese Idee, es gibt Best Practices, wie zum Beispiel, man macht das halt mit Angular, man macht das halt so und so. Und dann denkt man nicht darüber nach, sondern man sagt halt, das ist der Industriestandard, in Anführungsstrichen. Ne? So macht man das. Und das, da stimme ich dir zu, wenn man sich die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, hey, lohnt sich das für uns? Ist das die richtige Lösung für uns oder ist das nur die richtige Lösung für Facebook und Google und Meta und wie sie alle heißen? Und ich glaube, das ist das, was sich lohnt, einfach nochmal sich hinzusetzen und darüber nachzudenken. Und in dem Projekt haben wir es jetzt halt auch oft gemacht. Brauchen wir das eigentlich oder können wir da was Einfaches für nehmen? Das haben wir immer wieder in diesem ganzen Prozess immer wieder diskutiert. Hey, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und dann haben wir auch Sachen weggelassen. Wir haben zum Beispiel Redis rausgenommen aus dem Ganzen, weil wir gesagt haben, hey, die Job-Queue können wir auch über Postgres abbilden. Brauchen wir kein Redis. Nehmen wir Redis weg. Ja, und solche Sachen, klar, also jede von den Entscheidungen ist klein und macht jetzt nicht den Riesenunterschied, aber in der Summe nachher macht es halt einen Riesenunterschied.
Aber das ist das, was ich aber auch beobachte, wenn man so ein bisschen Konferenzen halt besucht. Viele Leute haben diesen FOMO-Effekt, ich nenne es auch Konferenz-Driven Development oder auch CV-Driven Development. Da wird halt suggeriert, hey, das ist denn neuer geiler Scheiß. Wenn du verpasst was, wenn du das nicht mitmachst, du wirst halt abgehängt. Und dann heißt es ja, aber auf der Konferenz XYZ wurde gesagt, dass man das jetzt halt so macht. Also da haben wir auch als Speaker dann eine gewisse Verantwortung.
Das stimmt. Nee, da gebe ich dir total recht. Also ich glaube, dass man sollte immer also ich finde, bei einem Talk sollte klar hervorkommen, ist das jetzt was gut etabliert, also was ich schon mehrfach gut gemacht habe und es hat funktioniert, oder probiere ich gerade was aus, was ja auch fein ist, ne?
Man
probiert eine neue Technologie aus, aber dann sollte es halt klar formuliert sein, hey, das ist ein Experiment, weil es sitzt garantiert sonst jemand im Publikum und die sitzt am Montag im Stand-up und sagt, wir müssen jetzt unbedingt das machen. Das ist das neue Ding und das brauchen wir. Ne? Und das, da müssen wir uns, also wie du sagst, ja, Verantwortung bewusst sein, die wir haben, wenn wir auf der Bühne stehen. Was erzähle ich hier gerade? Erzähle ich hier gerade ein Experiment oder erzähle ich gerade Sachen, die wirklich gut in der Praxis funktionieren? Und halt den Kontext einfach mitgeben. Ne? Also habe ich das jetzt gemacht für eine Firma mit 300 Devs oder habe ich das gemacht für eine Firma mit 4 Leuten? Ne, das ist einfach, da wirst du nicht dieselbe Entscheidung treffen.
Oder welche Probleme habe ich eigentlich gelöst? Ne? Also warum haben wir das eigentlich gemacht? Ist jetzt einfach so, hier neuestes Tool springt auf, ne? Und deshalb machen wir das. Und damit bekommt das Ganze viel mehr Wertigkeit. Ja. Es ist aber auch ein bisschen eine Herausforderung, finde ich, auch für einen persönlich, sich von diesen Technologien, wo man sich jetzt so wohlfühlt und so gut mit klarkommt, so ein bisschen zu verabschieden. Mhm. Also ich merke das zum Beispiel bei mir, React schreibe ich dir im Schlaf alles. Es kann ich einfach. Es habe ich jetzt so viele Jahre gemacht. Ne? Und dann selber zu sagen, ja, es ist vielleicht jetzt aus heutiger Sicht auch für ähnliche Probleme wie damals nicht mehr das richtige Mittel, ist unbequem. Ich finde das persönlich auch, und jetzt bringe ich nochmal den Bogen zum Anfang der Folge, unangenehm, auf einmal so von einem Betriebssystem wegzugehen, ne, wo man vorher gesagt hat, das ist es eigentlich und das passt es und ich bin da bewusst und ich war auch bewusst. Und dann diese Komfortzone zu verlassen, ist immer unangenehm, ne? Und dann ist es leichter, wesentlich leichter. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, wir machen hier klassisch React, API Gateway, Lambda, DynamoDB, das hat immer geklappt. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht groß diskutieren, kommt mir, bleibt mir weg gleich, ne?
Ja.
Und dann das Schlimme ist, irgendwann waren das auch mal neue Technologien und man ist ja den Weg ja immer
gegangen. Ja klar, gegangen. Aber dann warst du in einer anderen Situation. Also vergleich dich mal mit Anfang deiner Karriere, wie du in Technologien reingekommen bist, was deine Probleme waren, ne, die du jetzt gerne wieder hättest. Ja,
meine Probleme waren, ich wusste nichts. Genau, ich wusste nichts und bin auf Konferenzen gegangen und dann habe ich diesen FOMO-Effekt gehabt und hab gesehen, weil alles, was ich lernen muss, oder was so State of the Art ist. Und dann 10 Jahre später merkt man so, die haben mich doch ein bisschen verarscht. Eigentlich brauche ich doch die Hälfte davon.
Und die Konferenzen haben meiner Meinung nach schon das Problem, dass sie halt nicht gerne kommen mit, jetzt erzählt die Sandra aber mal, wie man das ganz solide macht mit Technologien, die abgehangen sind. Weil sie dann Angst haben, dass keiner da reinkommt. Da muss irgendein Buzzword sein, ne? Abgehangen, aber Ruby on Rails. Nichts gegen Ruby on Rails, einfach nur, um jetzt ein Buzzword da noch reinzuhängen. Ja. Und das ist dann das Problem, deshalb sehe ich da nicht mal die Speaker. Die Speaker werfen irgendwas rein, darüber kann ich reden, kann ich einen Talk drüber machen. Und die Konferenzen sagen dann, oh, das ist interessant, das wollen die Leute hören, ne? Und dann ist das halt so ein, Henne-Ei-Problem.
Ja. Ja, das stimmt.
Na, also sag mal so, ich habe ja Experiment für 26. Ich werde mit einem sehr langweiligen Thema durch die Konferenz Zirkus reisen, nämlich mit Maven. Also wenn das nicht abgehangen ist, dann weiß ich auch nicht.
Interessant. Ja, ich bin gespannt, was du sagst, ob das oft angenommen wird. Also, weil ich würde mit Daniels These mitgehen, dass viele Konferenzen schon quasi da Worte in dem Titel sehen wollen, die sie noch nicht kannten oder sowas, ne? Aber
ich glaube, auch wenn ich das Wort nicht sagen darf, du musst, glaube ich, schauen, wie die Programmkomitees zusammengestellt sind. Also ich bin ja in einigen Programmkomitees und ich halte mal die Flagge halt auf, Leute, wir produzieren jedes Jahr x neue Entwickler oder IT oder IT-Spezialisten und die noch keine Spezialisten sind, weil sie das halt, und die müssen die Grundlagen halt drauf haben.
Ja,
schau bitte, dass wir die Grundlagenthemen in den, auf den Konferenzen haben. Definitiv. Also, klar, so eine große kommerzielle Konferenzen, die machen Buzzword getrieben. Und dann haben wir auch, jetzt habe ich zwei von Dienstleister angestellt, aber das muss jetzt raus. Dienstleister wollen halt ja auch hier ihr Geschäft machen. Also wollen sie auch Buzzwords bedienen. Und und also mir ist schon vollkommen bewusst, wie das entsteht. Nichtsdestotrotz kann man das einfach mal kritisieren.
Ja, nee.
Aber die junge Sandra, wäre die jetzt auf den hippen Gradle-Vortrag gegangen? Oder ich will jetzt nicht NixOS sagen, ne? Hippes Tool XY. Nee, weil ich will das nicht belasten einfach. Weil dann ist das, ich will das nicht emotional aufladen. Oder auf den, hier ist das etablierte Maven, das machen wir schon seit 20 Jahren so. Und da ich glaube.
Na, weiß ich nicht. Ich glaube, damals bin ich nie zu jedem Vortrag gegangen, der auch, weil alles für mich neu war. Ich, wo ich frisch von der Uni war, konnte ich nicht unterscheiden, was hip ist und was nicht. Weil ich einfach nichts wusste.
Ich fand es auch, gerade während ich noch auf der Uni war und zu Konferenzen gegangen bin, fand ich es total interessant, von Leuten zu hören, die einfach gesagt haben, so machen wir das übrigens. Weil an der Uni ist das alles von Leuten, die das selber noch nie gemacht haben oder in einem Spielprojekt. Und dann einfach von jemandem zu hören, wie der Sandra, die halt sagt, hey, ich habe schon einiges mit Maven gemacht und ich weiß, was da so die Probleme sind, hat mich damals auf jeden Fall total abgeholt. Also, würde ich schon behaupten. Weil diese modernen Sachen, die kannst du dann, also ne, den latest Trend, den kannst du dir auch auf einem YouTube-Video angucken. Dann, so, keine Ahnung. Ne? Aber, oder was macht man heute? TikTok Short. jetzt einfach von jemandem auf einer Konferenz zu hören und danach auch nochmal Fragen stellen zu können dazu. Also ich glaube schon, dass das was, dass das ein Weg ist, Leute zu begeistern, auch für Sachen, die gut abgehangen. Ich glaube, gut abgehangen ist auch ein gutes Wort dafür. Ne? Also gut abgehangen sind, das funktioniert, ist verlässlich und geht nicht dauernd kaputt und hat 4 CVEs im Monat. Das würde ich jetzt mal über Maven behaupten.
Ach, die haben wir wahrscheinlich auch. Zumindest hört man weniger. Ja. Letzter Punkt zu der Geschichte, wo ich, glaube dieses oder letztes Jahr auch wieder ein Aha-Erlebnis hatte, war, wo ich auf einer Ankonferenz war mit Studenten. Und da hat ein Student halt eine Session vorgestellt. Ich habe das voll das coole neue Tool gefunden. Das möchte ich euch vorstellen. Und hat den Namen genannt, und zwar Vim.
Cool. Ja.
Ja. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, ja, wir können über abgehangene Sachen reden.
Ja, ja, aber ich finde es auf der anderen Seite auch cool. Ne? Ich meine, das ist ja auch das Tolle, du kannst ja Leuten etwas zeigen, was für dich selbstverständlich ist, was für die aber vollständig neu ist. Und das ist cool. Ja. Und da sollte man sich drüber freuen. Ne? Natürlich lächelt man dann so ein bisschen und denkt so, okay, das, aber ich glaube, dass das sollten wir uns gerade auch erhalten, ne? Dass wir halt sagen, wir freuen uns einfach, hey, ich habe jetzt die Chance, dir mal zu zeigen, wie Maven funktioniert. So. Und ja. Du kennst das noch nicht, weil du bisher was ganz anderes gemacht hast, ist doch cool. Man kann auch Leuten Make zeigen, weil die noch nie Make gesehen haben, ja, in ihrem ganzen Leben. So, also wieso nicht? Und dann halt auch zu überlegen, hey, passt das jetzt zu meinem Problem? Mache ich das jetzt mit Maven oder mache ich das mit Make? Kommt aufs Problem an. Und ich glaube, das ist genau das, was wir nicht nur den Juniors, sondern auch den Seniors nochmal vor Augen führen könnten. Weil als Senior hat man halt eher die Tendenz, irgendwie auf seinem, wie Daniel auch sagt, so auf seinem Weg weiterzugehen. Ne? Weil das kann man gut, muss man seine Komfortzone nicht verlassen und fertig. Aber auch da auch nochmal zu gucken, hey, ich gucke mir mal so ein Starter-Talk zu Custom Elements an. Wie machen die das denn so? Und dann halt auch Fragen zu stellen, zu sagen, hey, also in React würde ich das jetzt so und so machen. Wie machst du das denn jetzt mit Custom Elements? Ne? Und das ist eine super Frage, ist eine super Diskussion.
Und wenn du vorne Speaker bist, hoffst du darauf, dass es kommt. Also die Fragen sind das Salz in der Suppe, zumindest bei mir so, wenn ich dann Talk halte. Das Schlimmste ist, wenn du merkst, okay, ich habe euch jetzt gerade komplett verloren, weil ich jetzt gerade vielleicht 3 Ebenen zu tief einsteigen musste, aber sonst versteht ihr den Rest nicht. Ja, aber vielleicht muss man mal so eine gut abgehangene Konferenz machen, wo man einfach sagt, die Technologie muss mindestens 10 Jahre auf dem Markt sein, damit die Talks zugelassen werden. Und gar nicht, also ich meine das im Positiven, wenn wir sagen, hey, solides Handwerk. Ja. Was hat man für einen Respekt, wenn so ein Handwerker kommt, der noch mit seinem Werkzeug richtig umgehen kann, ne? Der dann nicht irgendwie nur so ein elektrisches Gerät anschließt und sagt, oh, geht nicht, ne? Sondern der die Motorhaube aufmacht und reinguckt und sagt, ach, der Motor brennt. Ja.
Das ist jetzt schlecht. Das ist ja doof.
Da kann ich Ihnen nicht helfen, aber ich hole mal das Analysegerät, was das sagt. Aber das sind ja eigentlich die, wo ich so beeindruckt bin, immer wenn ich mit solchen Handwerkern zu tun habe, wo du merkst, die verstehen das Fundament, das sind die Vim eigentlich machen die ganze Zeit, ja, und die keine GUI brauchen und nix. Und vielleicht, wenn das jemand hier hört, so eine gut abgehangene Konferenz, genau der Titel, fände ich wirklich gut.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Das Pendant nämlich, der Mechaniker konnte ein Opel Kadett E noch mit einem Hammer reparieren.
Ja, das stimmt.
So, das war Punkt 2 der heutigen. So. Nein, waren wir noch nicht. Aber ich würde trotzdem mal weitermachen, bevor wir hier.
Ja, natürlich. Ja. Ich habe auch schon mal gedacht, okay, gut.
Ich habe es nicht Punkt gesagt. Ich hatte aber erst gedacht, es könnte eine kurze Folge sein. War so. Und auf einmal, Custom Elements, alles klar. Ja. Lukas, jetzt kennen wir dich. Jetzt haben wir so eine grobe Ahnung, wer du so bist und was du so machst. Wir haben eine schöne Tradition, würde ich sagen. Jetzt können wir, glaube ich, auch Tradition langsam sagen, von den Anzahl der Weihnachtsfolgen. Ist die vierte. Also ist jetzt schon.
Komm, was der Deutsche zweimal macht, ne?
Ich dachte dreimal.
Ja. Nee, zweimal.
Habe ich zu oft Herr der Ringe geguckt.
Nee, ab dem zweiten Mal.
Bei mir war es immer ab dem dritten Mal.
Ach so.
Habe ich ein Jahr lang zu lange Herr der Ringe geguckt, damit ich das sagen kann. Und zwar sprechen wir immer gerne darüber, wie Weihnachten bei uns abläuft. Jetzt haben Sandra und ich festgestellt, dass sich das über die Jahre nicht so ändert bei uns. Aber wir wollen so ein bisschen auf, wenn es was Besonderes gibt oder ne, so ein bisschen kürzer fassen. Aber wir wollen natürlich das von dir wissen, lieber Lukas, wie es bei dir abläuft. Und was kannst du uns da so erzählen? Was steht jetzt bei dir in den nächsten Tagen und Wochen so an?
Genau, also wir hatten eine Zeit lang, haben meine Frau und ich beide uns immer relativ, also schon so Mitte Dezember Urlaub genommen und dann, also quasi den Rest des Jahres Urlaub gehabt. Das hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht funktioniert. Ich bin dieses Jahr erst zu Swaglab gewechselt, dann hat man ja noch nicht so viel Urlaub übrig und so weiter. Ne? Also ihr könnt euch das vorstellen. Außer Sandra natürlich, Sandra hat ja immer Urlaub.
Ich habe mir schon sagen lassen, ich mache sehr gutes Marketing für Freelancer. Ja.
Genau, aber halt einfach so ein bisschen Zeit zu haben, auch nochmal über das Jahr nachzudenken. Was ist so passiert dieses Jahr und war das gut, war das schlecht? Also, weil viele gucken am Ende des Jahres immer nur nach vorne, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, die Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Aber ich finde es auch gut, einfach nochmal zurückzugucken, zu überlegen, wie war denn dieses Jahr so und was hat gut geklappt und was waren besonders schöne Sachen. Und dafür braucht man halt, glaube ich, auch ein bisschen Zeit einfach, ne? Und die, genau, und da finde ich einfach den Winter, wo man auch gerne mal drinnen bleibt, finde ich das einfach eine schöne Sache. Das gehört bei uns definitiv so, ja, Weihnachts-Winter-Tradition mit dazu. Genau, und dann geht es dann so langsam auf Weihnachten zu. Und genau, wie gesagt, ich bin verheiratet und wir haben das jetzt immer schon so gehabt, dass wir quasi uns abwechseln mit den Familien. In dem einen Jahr sind wir am 24. bei meiner Familie und dann im Jahr drauf sind wir bei der Familie meiner Frau am 24. und am 25. dann bei der jeweils anderen Familie. Ja, das hat sich so relativ gut eingespielt und klappt jetzt halt gut, sodass das dann auch mit den Geschwistern und so weiter alles so zusammenpasst. Genau, und meint jetzt auch so richtig so Weihnachtstradition, was an Weihnachten.
Ja, so was du erzählen möchtest.
Oder? Ja. Genau. Also nur, wenn du jetzt erzählen möchtest, genau. Ja, nee. Du darfst dir alles erzählen, was du möchtest.
Also genau, am 24. Bei meiner Familie ist es halt so, dass dann gibt es irgendwann Kaffee und Kuchen und dann der Baum wird am 24. erst aufgestellt bei meiner Familie zu Hause, nicht vorher. Wir stellen unseren Baum bei uns zu Hause hier wesentlich früher auf, weil wir mehr vom Baum haben wollen. Aber meine Eltern machen immer erst am 24. stellen sie ihn auf. Und dann wird er auch am 24. geschmückt. Das ist quasi Teil der Weihnachtstradition. Man hat halt Kaffee und Kuchen und dabei wird der Baum geschmückt. Und dann geht das so relativ langsam in so Geschenke unter den Baum legen und so weiter über. Und dann haben wir so eine Tradition, dass man dann immer, einer geht, holt ein Geschenk vom Baum, packt das aus und dann sucht er das nächste Geschenk für den nächsten aus und so geht das dann quasi reihum. Sodass man dann halt auch, keine Ahnung, das ist ja nicht mehr, also wenn man Kind ist, hat man ja mehr Geschenke als Erwachsene, sind das ja eher weniger Geschenke. Da wird man die dann auch schätzt, sage ich mal, ne? Oder?
Also ihr zelebriert das so richtig, ja?
Ja, genau, würde ich sagen, ja. Und dann hat sich bei uns in der Familie das Fondue als Weihnachtsessen irgendwann als Tradition entwickelt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist schon lange her, war das halt damals so, wir haben immer Fondue zu Silvester gemacht und dann irgendwann bin ich nicht mehr zu Silvester zu Hause gewesen, weil ich mit Freunden Silvester gefeiert habe, irgendwann mein Bruder nicht mehr. Also hatten wir keinen Fondue-Tag mehr. Also haben wir den Fondue-Tag quasi auf den 24. verlegt. Und ich finde, Fondue oder auch Raclette oder sowas ist halt ein cooles Weihnachtsessen, weil du nicht eine Person hast, die ganze Zeit in der Küche steht und hin und her läuft und alle anderen sitzen am Tisch, sondern alle sitzen gemeinsam am Tisch. Man kann es gut vorbereiten und dann länger zusammen einfach gemütlich essen, sage ich jetzt mal. Genau. Genau, da gibt es Fondue und dann gibt es ein leckeres Weinchen und irgendwann ist dann Feierabend und alle gehen nach Hause. Genau. Und wenn es bei meiner Frau ist, da muss man das Fondue quasi durch Raclette ersetzen. Die haben Raclette als ihr so traditionelles Heiligabendessen meistens, aber die sind da so ein bisschen flexibler als meine Familie. Meine Familie hat da so ihre festen Vorstellungen. Genau. Aber sonst ist es so ähnlich, nur dass das mit den Geschenken hintereinander, das ist eher so alles parallel passiert gleichzeitig.
Eskalation.
Genau. so ist das. Genau. Und am 25. ist es unterschiedlich. Da kommt dann mal drauf an, irgendwie bei wem wir sind. Dieses Jahr sind wir zum Beispiel bei uns hier zu Hause und wir kochen für die Family. Manchmal ist es dann bei den Eltern. Das ist total unterschiedlich, je nachdem, wie das so hingehauen hat mit dem 24., wer da war und so. Genau, das ist so unsere Weihnachtszeit. Und dieses Jahr führen wir eine alte Weihnachtstradition weiter, die meine Frau und ich, ich glaube, 6 Jahre lang hatten und dann eine längere Pause hatten, nämlich dann zum Chaos Communication Congress zu fahren. Und da fahren wir dieses Jahr nach einer längeren Pause wieder hin. Das machen wir dann am 26. und kommen dann halt am 30. oder ein, nee, am 31., glaube ich, kommen wir dann wieder zurück, sind todmüde und schlafen dann bei Silvester.
Aber genau. Was habt ihr gemacht, dass ihr Tickets bekommen habt? Das war ja Mord und Totschlag auf Mastodon, um an Tickets zu kommen.
Ja, das ist total interessant, weil also wir hatten ein Ticket haben wir tatsächlich einfach über einen lokalen Hackerspace bekommen. Die kriegen ja immer so Voucher, die sich selbst replizieren. Und wenn man da Leute kennt, dann hat man ganz gute Chancen, dass man da auch eins mitbekommt. Aber ich kenne sehr viele Leute, die in der Auktion auch ganz normal das gekauft, also Auktion ist ja falsch, in dieser Warteschlangen-Option das gekauft haben. Du musst halt wirklich zu dem Zeitpunkt, wo es losgeht, musst du an deinem Rechner sitzen. Also da gibt es keine Ausreden. Du musst da sitzen und Reload drücken und dann landest du in der Warteliste und dann, wenn du nicht totales Pech hast, kommst du auch dran. Also ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm. Also vor 4, 5 Jahren, da war es richtig schlimm. Ne, da war es wirklich, alle haben sich irgendwelche Bots gebaut und dann waren halt in 3 Sekunden waren alle Tickets weg. Und das ist besser geworden. Ne? Die haben jetzt dieses Warteschlangensystem und dadurch ist es wesentlich entspannter. Ich glaube, man kriegt mittlerweile eigentlich ganz gut ein Ticket.
Wir haben uns auf dem Kongress kennengelernt in Person.
Genau, da war ich schon mal bei einem Podcast. ich glaube, der hieß Hermes.
Willst du keine wissen? Ahnung, wer das ist.
da war ich da mal zu Gast, genau.
Ja, so ist schön. Und danach kam es nochmal zu einer richtigen Folge, ja.
Aber du warst jetzt schon länger nicht mehr bei
ja, beim Kongress. Weil, also erstmal Corona, dann haben wir ja hier ein bisschen was geschaffen und sind jetzt auch inzwischen 2 Kinder da und das macht das sehr schwer zu sagen, ach, ich fahre am 26. Und sie sind noch zu klein zum Mitnehmen. Also das würde ich mir weder Hamburg noch Leipzig antun. Es zieht mich jedes Jahr ein bisschen, es war wirklich. Auch weil ich damals ja, ich war ja sehr, sehr eng in der Jugend-Hackt-Gruppe da mit drin. Darüber bin ich ja auch an mein Ticket gekommen. Da musste man nur die richtigen Leute kennen und dann war das verhältnismäßig einfach damals. Und da habe ich ja damals auch, ich habe ja in der Zeit Geburtstag auch noch Geburtstag gefeiert auf dem Kongress. Und das, ich habe mit nichts gerechnet. Ich wusste nicht mal, dass die Leute wissen, dass ich Geburtstag habe und hatte einen wirklich sehr, sehr schönen, gemütlichen Geburtstag dadurch. Und cool. Ich habe das sehr genossen. Ich finde, das ist einfach eine unbeschreibliche Erfahrung und ich habe es wieder vor, aber es wird noch ein paar Jährchen dauern, bis ich wieder hinkriege. Ja, ich kann es nur empfehlen. Ja.
Und du, Sandra, warst du schon mal auf dem Kongress?
Ich war noch nie auf dem Kongress und ich glaube auch nicht, dass ich in meinem Leben das schaffen werde, denn ich habe meinem Mann versprochen, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr auf keine IT-Konferenz fahre.
Ja, das ist so interessant, weil es ist gleichzeitig irgendwie die beste und die schlechteste Zeit für eine Konferenz, weil eigentlich ist da ja nichts, ne? Also keiner hat ernsthaft Termine zu diesem Zeitpunkt, so, aber wenn du halt family-mäßig eingebunden bist, dann ist die Konferenz halt einfach raus, dann hast du halt Pech gehabt.
Ja,
oder wenn du Skiurlaub-Fan bist oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, also ich kann auch nachvollziehen, es ist kein ITler und ich bin ja viel unterwegs und das ist halt einer der Zeiten, wo wir gemeinsam auch frei haben und ich kann es nachvollziehen.
Ja, absolut, also verstehe ich auch total.
Außer, wenn er mal zwischen Weihnachten und Neujahr wegfahren möchte, keine Ahnung was, dann will ich ihm sagen, natürlich darfst du da wegfahren. Und dann.
Ja. die Chance, die du hast, ist ja noch das Camp. Da waren wir auch mal, meine Frau und ich. Das ist ja im Sommer. Und da hast du ja keine Sperre. Na, vielleicht hast du da mal eine Chance.
Ja, genau.
Vielleicht. Das ist aber nur alle 4 Jahre.
Ja. Aber das wäre zum Beispiel eine Alternative an der Stelle. Nee, aber ich gucke mir, also ich gucke mir dann halt die Vorträge an und lese das auch mit, was auf Mastodon. Also ich fiebere schon mit. Ja. Aber ich sag mal so, Da ich ja sonst dann Narrenfreiheit unterm Jahr habe, dann, dann ist mein, das ist mein Beitrag fürs, hier, fürs harmonische Zusammenleben, dass ich einfach mal zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause bin.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Ja, wir haben halt einfach das Glück, dass wir da beide großen Spaß dran haben und dann fahren wir halt gemeinsam hin und dann klappt das halt gut. Ja,
ja, ich habe ihn auch versucht, das schon schmackhaft zu machen. Ich sage, da kannst du löten und auch Dinge bauen. Aber mein Pitch war da wohl noch nicht gut genug.
Okay, verstehe.
Also ich musste noch meinen Pitch arbeiten. Ja.
Ja, aber das ist so das, was wir dieses Jahr vorhaben. Ja.
Okay. So, und dann habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Du hast bestimmt ein Weihnachtsrezept dabei, oder?
Ja, das für die Zuhörenden, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich eins mitbringen sollte. Ich habe das jetzt nicht spontan.
Der Nebenbei bin ich Koch.
Genau. Also mir wurde ja quasi vorher gesagt, das war ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was mir gesagt wurde. Du solltest ein Rezept mitbringen es kann ein Backrezept sein oder auch was zum Kochen. Und da ich persönlich sehr gerne koche, aber nicht so gerne backe, also nicht weil ich backen, also gebackene Sachen mag ich gerne, aber irgendwie bin ich nicht so der Fan vom Backen, habe ich lieber ein herzhaftes Gericht mitgebracht.
Wunderbar. Also alles gut, ich kenne das Problem. Ich backe sehr gerne, ich esse gerne auch das Herzhafte, aber das Kochen ist so, also ich würde es wohl immer besser, sogar Axel lässt mich jetzt mittlerweile auch kochen. Er ist ja traurig darüber, dass wir jetzt wochenweise aufnehmen.
Ach so, ja, verstehe. Ja, meine Frau backt super gerne und super leckere Plätzchen und dann bin ich da auch schon bedient, dann brauche ich sie auch gar nicht zu lernen. Ja. Also bleibe ich beim Kochen, das kann ich. Genau, und ich habe ein Rezept mitgebracht, was wir in der Winter- und Weihnachtszeit eigentlich relativ häufig essen, weil man es relativ gut auch so an einem Arbeitstag zubereitet bekommt, weil irgendwie hat man da ja doch immer ein bisschen weniger Zeit, als man sich wünscht. Und das ist ein Maronenpilz-Ragout. Das ursprüngliche Rezept, das haben wir irgendwann mal von der Lisa, die ja auch manche Leute vielleicht hier kennen, also auf jeden Fall die Sandra kennt die Lisa, bekommen und dann so ein bisschen angepasst über die Zeit quasi. Genau, und das ist ein ich glaube sogar vegan. Ja, veganes Rezept, also für alle geeignet, die Lust darauf haben. Und einfach super lecker. Und ich mag ja an Winterrezepten immer gerne, wenn man so dieses wohlige Bauchgefühl hat. Ne? Also, dass man so so was Warmes im Bauch hat. Und das erfüllt das halt total. Genau, also ich würde jetzt mal einfach nur so die Schritte sagen und die Mengenangaben können wir dann einfach, mache ich einen Pull-Request auf
Komm in die Shownotes und auf die Webseite.
Genau, weil da schreibt dir jetzt hoffentlich keiner mit, das ist ja ein bisschen Quatsch. Genau, aber im Prinzip ist es auch, also dauert ein bisschen, aber man ist nicht die ganze Zeit beschäftigt, was ich auch mal ganz gut finde, weil dann kann man vielleicht zwischendurch nochmal gucken, ob der Pull-Request durchgelaufen ist. Genau, also man startet damit Thymian, Zwiebel, Knoblauch und Maronen zu hacken. Champignons vierteln, halbieren. Wer gerne Fleisch isst, kann auch noch ein bisschen Putenfleisch dazu tun. Aber wir essen das immer vegetarisch. Und dann packen wir all diese Sachen in die Pfanne, in Olivenöl anbraten, so 5 Minütchen, sodass die Pilze schon schön Farbe haben. Und dann kommt nochmal Tomatenmark dazu. Auch nochmal ein bisschen mitbraten. Und dann löschen wir ab mit Sojasauce, Senf, Balsamico-Essig und Wasser. Und das gibt halt dieses Umami-mäßige. Ne? Also die Soße ist so richtig schön wie so eine Bratensoße, aber halt ohne Fleisch. Ne? Und das mag ich an dem Gericht halt so gerne. Genau, und das lassen wir ein bisschen eindicken. Und dann würzen wir noch mit, also wir benutzen üblicherweise Petersilie, Muskat, Salz, Pfeffer. Aber kann man natürlich auch variieren, je nachdem, was man so gerne mag. Und ich habe das jetzt heute noch mal gekocht gehabt, mittags tatsächlich. Habe ich es, weiß ich nicht, vielleicht so 10, 15 Minuten einkochen lassen, damit es so richtig schön dicke Soße wird. Aber kann man halt auch wieder nach Geschmack machen. Wenn man es eilig hat, kann man es auch ein bisschen kürzer machen, wie es so passt. Und dazu essen wir meistens Kartoffeln oder sowas wie Spätzle. Passt halt beides super gut. Und ja, ist einfach ein super schönes Winteressen.
Das klingt unglaublich lecker. Also ich habe echt selten, dass ich bei der Podcast-Aufnahme Hunger bekomme. Nein, aber wirklich, ich finde diese Kombi auch hier mit der Sojasauce, Balsamico, Essig und sowas, habe ich gedacht, boah ey, was da rauskommt und dann wunderbar.
Ja.
Und dann Spätzle dazu, richtig gut. Ja.
Genau. Und genau, das mit zu den Maronen, weil als die Lisa uns damals davon erzählt hat, so, hä, wie, was, das ist ja total aufwendig, muss man ja die ganzen Maronen erst noch irgendwie hier auseinanderbröckeln und was weiß ich. Aber es gibt einfach vorgekochte Maronen, kann man im Supermarkt kaufen. Ne? Ist auch, kann man auch super auf Lager halten. Wir haben, weil wir das Gericht im Winter so gern essen, haben wir da immer ein paar Packungen von im Vorratsschrank stehen, dann kannst du es halt auch spontan mal machen. Und Maronen ist auch sowas, was man, was ich zumindest früher sehr selten, jetzt gekocht erlebt habe, aber finde ich super lecker, weil das auch einfach so einen total schönen, vollen Geschmack einfach macht, ne? Mit den Pilzen zusammen.
Ich glaube, Maronen kennen wir halt nur auch als Essmaronen vom Weihnachtsmarkt. Und das ist so, glaube ich, nicht in der deutschen Küche nicht so üblich. Aber ich habe jetzt gelernt, dass in der französischen Küche das eher so üblicher ist. Und deswegen kannst du da vorgekochte Maronen bei den Supermarkt kriegen, wie bei uns halt Kartoffeln.
Ja, ja. Ja. Ja, und also bei uns zum Beispiel im Kaufland gibt es das im normalen Sortiment als vorgekochte Maronen in der Packung zum Beispiel. Und bei anderen Supermärkten bestimmt auch.
So, und da, also mega lecker, werde ich auf jeden Fall mal nachkochen.
Ja.
Aber wir haben hier eine Checkliste, eine Koch-Checkliste, die muss einmal durchgegangen sein. So, die erste Frage. In der Mittagspause kochen essbar?
Also ich habe es heute in der Mittagspause gekocht. Es musste aber eine etwas längere Mittagspause machen. Also, weil es dauert ein bisschen länger als jetzt so ein ganz schnelles Gericht. Aber ich würde sagen, mit Sternchen würde ich sagen, ja.
Aber das heißt, du könntest ja wahrscheinlich auch um 11 Uhr auch schon mal aufsetzen.
Genau.
Und dann nochmal noch schnell das Meeting machen.
Genau. Und das einfach, genau.
Ja.
So ein bisschen, so habe ich es heute gemacht. Ne? Also so ein bisschen die Sachen vorher schnibbeln und dann nochmal an den Rechner und dann, genau. Das hat gut gepasst.
Okay. In der kleinen Büroküche kochbar?
Kochbar nicht. Also aufwärmbar ja, aber kochbar, nee. Ich glaube, dass da würde ich sagen, nein.
Okay. Im Büro essbar, also sprich von Gerüchen her, weil ja Knoblauch drin ist.
Genau, also man kann den Knoblauch zum Beispiel auch weglassen, also das macht das Rezept nicht kaputt. Also wenn man sagt, hey, mir ist das mit dem Knoblauch ein bisschen zu, also manche mögen ja auch einfach keinen Knoblauch, ist ja auch, kommt ja auch vor. Oder wenn man halt sagt, nee, das ist mir zu geruchsintensiv, dann lässt man den weg und dann würde ich sagen hundertprozentig, also.
Aber ist jetzt nicht Unmengen an Knoblauch, das war doch jetzt, ne, oder? Ja.
Nee. Ja.
So, und jetzt kommen wir über die Skalierbarkeit zwischen nur ich oder für das ganze Team.
Das auch geht auf jeden Fall. Also, das ist definitiv skalierbar. Ich kann das Rezept entweder euch mitgeben, quasi pro Person, dann kann man es halt hochskalieren. Wir machen es halt meistens für zwei, aber wir machen es meistens eigentlich eher für vier und essen dann am Abend nochmal oder am nächsten Tag, weil man kann es auch sehr gut aufwärmen. Deswegen bietet es sich auch wieder fürs Büro auch mit an. Und man kann es auf jeden Fall auch für eine große, also man braucht halt ein bisschen eine größere, tiefe Pfanne oder sowas, ne, um das zu machen. Aber definitiv kann man es für eine größere Menge machen. Also für 16 Leute, okay, irgendwann wird es schwierig mit dem Kochgeschirr. Aber grundsätzlich geht das auf jeden Fall auch.
Lass mal so ein Team, so eine Pizzagröße.
Okay, ja, dann würde ich sagen, das geht.
Ja. Ja, mega. Also ich freue mich, dass wir weiter ein Item auf der Rezepteliste.
Ich überlege schon, wann wir das kochen.
Cool.
Nein, wirklich. Also ich war gerade, ich habe überlegt, okay, müssen wir Maronen, gibt es im Kaufland. Ich weiß auch ungefähr wo. Doch, also.
Ja, ich glaube, nächste Woche könnte es bei uns kommen.
Und ich finde es auch ein Gericht für Leute, die immer sagen so, nee, also ohne Fleisch kann ich nicht, finde ich das auch einfach mal ein cooles Ding, um also Fleischessern und Nicht-Fleischessern, für beide das einfach mal zu zeigen, hey, so voll und lecker kann halt ein vollständig veganes Essen sein. Finde ich auch total toll da an dem Gericht. Ja.
Also ich glaube, man muss einfach weglassen, dass es vegan ist und schon für findest es Akzeptanz.
Genau, nicht sagen, genau. Einfach essen.
Genau.
Ist ja auch irgendwie egal, oder? Also wenn es lecker ist, ne? Und solange alle was essen können davon, dann ist es doch perfekt.
Ja.
Und,
ja. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald du erklärst, dass es vegan ist, dann gehen bei manchen
Leuten so
ein Schalter um, weißt du, so ja.
Ja, genau. Ja, muss man ja nicht dazu sagen. Kann man einfach
weglassen. Genau, deswegen. Ja, mega. Ja, vielen Dank. Das hört sich auf. Ich glaube, ich muss nachher noch für Aufnahme noch was essen.
Das war auch gerade mein Gedanke.
Okay. Okay. Für die Zuhörer, wir haben 22.51 Uhr.
Ich werde wieder stehen. Ja, und letzte noch Frage. Family IT Support. Ist bei dir Weihnachten so ein typischer Family IT Support? Hast du so ein Köfferchen, was du zur Familie mitnimmst und dann wird so ausgepackt und alles repariert, was so kaputt geht?
Genau, also das ist bei mir tatsächlich lustig, weil mein Vater ist Informatiker, also mittlerweile in Rente, aber ist Informatiker. Das heißt, bei meinen Eltern musste ich nie IT-Support machen, also nie, weil das hat mein Vater halt gemacht für meine Mutter und für sich selbst sowieso. Und auch für meine Großeltern, meinen Großeltern, da hat mein Vater das halt gemacht. Deswegen musste ich nie Family Support machen. Bei meiner Frau ist das anders. Die muss eigentlich immer, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch ist, irgendeine Art von Support machen. Aber zu Weihnachten bringt immer irgendjemand noch was mit und hat irgendwie, hey, darf ich diese Updates installieren? Und dann steht da halt 700 Updates. Ja, darfst du? Drück mal bitte ja. Sowas. Ich habe das tatsächlich erst darüber kennengelernt, weil ich das früher so nicht kannte. Deswegen jein. Von meiner eigenen Familie nicht so sehr, aber von der Familie von meiner Frau kenne ich das sehr gut den ganzen Problemchen, die man da so hat, wenn diese IT-Welt einem so gar nichts sagt.
Ich glaube, der Lukas ist voll in den IT-Himmel aufgewachsen, ne?
Ja. Ich habe großen Respekt vor deinem Vater, weißt du, einer der Ersten, der da an der Family-IT-Support-Front die Stellung gehalten hat.
Das stimmt. Der muss
wir hatten dich noch niemals so beiseite genommen und sagen, Lukas, mein Sohn, ich werde dich in die heiligen Pforte des Family-IT-Support einführen.
Nee, also irgendwie hat mein Vater das weitergemacht. Also ich musste das nie übernehmen. Er hat das irgendwie, glaube ich, auch immer gern gemacht oder macht es auch immer noch gern. Also er hatte auch viel Geduld. Und ich glaube, deswegen hat er nie so das Bedürfnis gehabt, das an mich abzugeben oder so. Also bin da total drumherum gekommen. Ja, und da meine Frau ja selbst ITlerin ist, muss ich bei der auch keinen IT-Support machen. Die macht das auch selbst. Und deswegen mache ich nur meinen eigenen. Deswegen habe ich auch nur ich habe so viel Zeit für IT-Support, ich könnte sogar nichts ausmachen. Also von daher.
Ja, also, willkommen im Club. Ne? Ich erwarte morgen den ersten Statusbericht. Ja. Ich habe meinen Family-IT-Support dieses Jahr schon hinter mir, meinen offiziellen. Wir haben den Familienbesuch bei meinen Eltern vorgeschoben. Das liegt auch daran, dass meine Tochter jetzt am Samstag Geburtstag hat und das ein bisschen einfacher ist, wenn wir dann nicht alle im Haus haben, weil es dann echt voll wird und auch die Kleine dann ein bisschen noch überfordert ist. Und da sind wir quasi jetzt letztes Wochenende zu meinen Eltern. Da wurde das so mal die erste Fuhre Geschenke abgeholt. Und es war gar nicht so viel. Also die haben sich einen neuen Fernseher geholt und einrichten lassen. Und bei meinen Eltern stelle ich da nichts um, wenn ich nicht muss. Das war eigentlich soweit okay. Da ist jetzt noch so ein bisschen Hardware-Austausch geplant, aber nicht so dringend. Das machen wir jetzt, haben wir im Januar geschoben. Mein einziger Family-IT-Support war, den alten Fernseher im Fernsehraum von meinem Vater mit an der Wand zu montieren. Und da musste ich eigentlich nur messen.
Wow, das ist aber...
Das war Hardware-Support, Respekt. Genau. Ich bin deshalb nicht so erst jetzt. Ne? Also jetzt bin ich da komplett... Und ich weiß aber, dass ich bei der Familie von meiner Frau nicht ganz rauskomme. Also weil ein paar mich dann fragen... Mm. Da ich auch schon meine Frau genötigt habe, meiner Mutter zu helfen. werde ich da das Übliche, ja komm, lass uns mal diese 100 Safari-Tabs schließen, die brauchst du doch nicht. Und ja, das war ja auch der Fall, habe ich letzte Folge erwähnt, mit dem Benachrichtigungen einschränken. Ne? Nee, es war im Hörertreffen. Wir hatten ja ein Hörertreffen am Donnerstag, ja, letzte Woche. Für alle, die es nicht geschafft haben. Und da haben wir unter anderem, oder ich habe unter anderem berichtet von den positiven Effekten, wenn man die Mitteilungen gruppiert. Ne? Du kannst ja bei iOS, und wir haben nachgeguckt, glaube ich, bei allen Betriebssystemen, sagen, ich will eigentlich nur an folgenden Uhrzeiten Benachrichtigung bekommen, außer von diesen Apps. Und das haben wir in der Familie mal eingeführt, und ich habe sehr positives Feedback bekommen, sowohl bei dem es eingeführt wurde, weil er selber merkte, ich gehe gar nicht mehr so oft ins Gerät, aber auch von seiner Frau, weil sie gesagt hat, total toll, er ist nicht mehr dauernd am Handy, ohne dass es schlechter sich anfühlt. Ne? Und ja, das ist auch, ja, dann vielleicht schaffe ich auch den Abschluss der Signal-Migration. Da sind nur noch zwei übrig. Und die anderen kommunizieren auch untereinander. Also es ist nicht so, nur wenn sie mich erreichen wollen, dass sie dann WhatsApp verlassen, sondern das machen die auch untereinander ganz gut. Und ja, aber ansonsten ist Weihnachten hoffentlich Standard.
Ja, aber das klingt ja nicht schlecht.
Ja, ja, famous last words, ne?
Nee. Ja, genau, also wir warten auf den Report im Januar.
Ja. Aber ich glaube, ja, es müsste eigentlich ganz okay laufen.
Cool. Naja, ich habe meinen Familiarity-Support auch vor Weihnachten, und beziehungsweise bisher hat noch keiner sich angemeldet. Ich bin
das mal gespannt. Das ist auch so eine Warteline, wie beim Kongress, dass man da auf eine Webseite gehen muss, eine Woche vorher, refresh, refresh, und dann landet man in der Queue.
Nee, also mal so, hier gibt es schon einen Trigger, wenn ich mit Axels IT-Support zu lange warte, dann kriege ich eine E-Mail zugeschickt, die sieht aus wie so ein IT-Support-Ticket. Und dann weiß ich, okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr dringend. Also krass. Von daher, ja. Nee, vielleicht habe ich dieses Jahr Glück und es wird ruhig Weihnachten.
Seht ihr, dann könnt ihr euch mal so fühlen wie ich. Ja.
Ich muss auch noch sagen, das, was du eben gesagt hast zum Reflektieren, ungefähr in dem Jahr, als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich hier mit Bullet Journal angefangen. Und als sie dann da war, kurz vor Weihnachten, irgendwann ist dieser Moment, wo du so realisierst, oder ich, vielleicht bin ich da auch sehr spät, oh, hier kommt ja ein Kind, das hat ja irgendwie Konsequenzen. Ja? Vielleicht hatte ich den Gedanken auch schon vorher, aber ich weiß, dass ich den um die Weihnachtszeit mal sehr intensiv hatte, weißt du, wo du so mit sehr wenig Schlaf und allem, ne, und das Reflektieren in dem Moment, sich mal zurücksetzen zu können. Ich habe dann auch viel, viel geschrieben in dem Moment. Also einfach mal um die Gedanken so, also mir hilft das Gedanken rauszuhauen einfach mal. Das war sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, das ab und zu mal zu machen und die Zeit zu nehmen, ne, sonst machen es mal auch viele, glaube ich, so Neujahr, dass man dann, oder an Silvester, dass man nochmal da sitzt und überlegt, okay, was war denn jetzt eigentlich alles, ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Also
Ja. Ja, also ich glaube, also ja, man kann sich da verschiedene Momente aussuchen, aber ich finde halt gerade so diese Winterzeit, wo es einfach ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen dunkler ist und so, keine Ahnung, es hilft mir bei der Stimmung dazu auch irgendwie.
Definitiv.
Ja, und aber ich finde es auch cool, wenn alle hektisch rum werden, ne? Dann ist man runter.
Deshalb früh die Geschenke alles schon mal erledigen und
Das hilft nicht. Ich habe meine Geschenke schon Ende November alle gehabt. Und dann heißt es auch, Sandra, du hast doch alles schon erledigt. Hier, guck mal, ich brauche
Hilfe. Nee, da hatte ich Glück. Also ich habe zwar heute nochmal noch was gefunden und dann habe ich das noch dazu geholt, weil ich dachte, ach ja, ist schön und möchte ich noch schenken. Aber das war ja dann kein Stress, sondern das ist eher so, ach ja, noch eine Idee. Und auch das, wenn wir jetzt noch einige Sachen hier zu tun haben, ne, im Haus und mit der NixOS-Installation. Das ist trotzdem irgendwie ganz angenehm, ist sehr geplant, ne? Und ist besser, als die Wochenenden damit voll zu klatschen, weil das alles typische Sachen sind, die du sonst Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie versuchst, da rein zu drängen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und wir nehmen uns auch füreinander die Zeit, gerade ein bisschen zu sagen, ne? Weil hier läuft ja jetzt gerade ein Kleiner rum, halbes Jahr, ne? Den hat man den ganzen Tag an der Backe, in Anführungsstrichen. Und da kann man doch schon mal so ein bisschen langsam, aber sicher da reinkommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool.
Ich bin gespannt, was du nach Weihnachten zu berichten hast.
Und ich erst. Und jetzt haben wir so wunderbare, schon weihnachtliche Stimmung, glaube ich, so ein bisschen hier reingekriegt. Also bei mir ist ein bisschen so Weihnachts-Vibes gekommen. Und was passt jetzt besser als noch ein IT-Thema rauszuholen. Aber das war das Zweite, wo wir dich vorgewarnt haben. Oder nee, es war dein Vorschlag, glaube ich, ne? Du hast gesagt, es war dein Vorschlag.
Ja, es war sein Vorschlag, ja.
Und deshalb wollen wir da auch drüber sprechen, denn nach Weihnachten kommt das neue Jahr. Und wir wollten uns doch mal überlegen, was kommt denn 2026? Was sind Vorhersagen, die wir machen? Welche Trends erwarten wir? Und ja, auf was wir uns 2026 freuen. Und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob wir die Regeln des Podcasts einhalten für die Kategorie oder nicht. Das war nämlich im Vorgespräch noch. Ja, sollen wir sie einhalten erstmal? Und okay, das heißt.
Ja, lass uns das mal einhalten.
Für alle, die jetzt mal heute sind, wir sprechen in diesem Podcast sehr wenig über KI, weil wir glauben, dass so viele Menschen drüber sprechen, dass wir nicht auch noch darüber sprechen müssen. Und wir versuchen auch bei diesen Trends 2026, auch wenn es schwer ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das jetzt mal rauszulassen. Ja. Sehr schön. Sandra, was steht denn da so?
So, ich habe als erstes Thema Vorhersage, Trends, digitale Souveränität. Was fällt euch dazu ein?
Ja, wir hatten ja gerade sogar schon bei Lukas, ne, bei dem Thema. Also es geht hier genau in die Richtung, dass man sagt, vielleicht nicht alles bei der ABS und US-Unternehmen. Und ich glaube auch dieses, was bei mir ist, so ein bisschen mit hin zu einem Linux-System mehr. Ich habe es über das ganze Jahr schon bei mir beobachtet, dass man immer mehr guckt, okay, wo liegt das jetzt, dieser Dienst? Und muss er da liegen? Kann ich was anderes nehmen? Möglichst ohne jetzt Qualitätsverluste zu haben und das, was bei uns vielleicht im Kleinen ist, ne, ich glaube, es trifft uns alle, glaube ich schon, dass das nächstes Jahr in immer mehr Firmen wichtig wird, dass es da eine Fallback-Strategie gibt, was natürlich auch viel davon abhängt, was politisch passiert, was wirtschaftlich passiert. Ich glaube aber, dass man da eh gut aufgestellt ist, wenn man da Angebote schafft. Ne, ich glaube, das ist ein Markt und ich glaube auch, dass es einen Markt dafür gibt, oder eine Nachfrage gibt, diesen Markt dann zu nutzen. Und das wird, glaube ich, das ist eine relativ sichere Wette, dass das nächstes Jahr ein Thema ist.
Ja, also bin ich auch von überzeugt. Also sowohl für Unternehmen, die halt irgendwie drüber nachdenken, ja, Hyperscaler, ne, also AWS, Google Cloud, Azure, ist das noch das Richtige für uns? Wollen wir da bleiben? Fühlen wir uns damit auch sicher, dass wir da bleiben können, wenn es doch nochmal irgendwelche komischen Zölle oder Digitalzölle oder was auch immer gibt? Ich glaube, das ist so das eine, aber auch wirklich individuell. Also jeder von uns denkt ja so ein bisschen mehr drüber nach. Ist iCloud so richtig das Coolste für mich? Möchte ich nicht vielleicht doch mal Ente ausprobieren oder Nextcloud aufsetzen oder was auch immer? Ich glaube, da wurdest du vor 5 Jahren immer noch ein bisschen angeguckt als, ah ja, du alter Aluhut, ne? Erzähl du mal. Und jetzt ist das viel normaler. Also ich habe das auch gemerkt, dass Leute anders nach Linux zum Beispiel fragen als früher, ne? Also wo das früher eher so war, so, oh ja, okay, du Nerd, ne? Aber jetzt so, ja, wie ist das denn mit dem Linux? Klappt das denn so auch im Alltag? Gibt es da irgendwelche Probleme und so? Die Fragen sind ganz anders geworden, weil die Leute halt doch ein bisschen, also ich glaube, viele sind, bei macOS ist das, glaube ich, nicht so extrem, aber bei Windows sind viele genervt von dem verbotenen Thema bei Windows, aber auch Bugs werden halt mehr und irgendwie sind da viele nicht mehr so überzeugt von. Interessant finde ich auch, dass halt viele auch beim Zocken jetzt sagen, mein Zock-PC geht mir langsam auch auf den Keks, der will jetzt irgendwie sich nicht mehr updaten, aber der Support ist eingestellt, was mache ich denn jetzt? Und ich habe gehört, man kann auf Linux auch zocken, wie funktioniert das denn so? Ich glaube, da passiert gerade schon echt viel und deswegen würde ich auch sagen, es ist eine ziemlich sichere Wette für nächstes Jahr, dass es ein großes Thema wird in jeder Hinsicht, also in verschiedenster Hinsicht. Mail-Server von Outlook vielleicht mal überlegen, ob die Firma da bleiben sollte und nicht vielleicht doch mal Mailbox.org ausprobieren oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, dass das wird eines der großen Themen nächstes Jahr, würde ich behaupten. Also gehe ich mit der Wette, Sandra.
Ja, dann, ich werde auch nicht dagegen halten. Also ich merke das halt, ja, du hast recht, also ich glaube, wir haben relativ früh angefangen, uns damit zu beschäftigen, Podcast, glaube ich, schon Anfang des Jahres mit Unplugged. Da habe ich zum Beispiel auch um einige US-Dienste halt umgezogen, alles halt noch nicht. Und ich merke das auch in der Familie halt, da werden halt, also bei manchen Themen waren sie schon früh dran. Also bei meiner Familie wird zum Beispiel nicht über, also ich bin immer der Fallback-Lösung, wenn doch mal was bei Amazon gekauft werden muss. Und dann war die Diskussion mit PayPal und hat wurde auch gesagt, Sandra, erzähl nicht weiter, sonst habe ich nur ein schlechtes Gewissen und muss was ändern.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, da also, passiert wirklich, dann, wirklich einiges, ja.
Ja. Und ich freue mich halt auch, dass da jetzt auch ein bisschen Bewegung reinkommt. Also ich habe das Gefühl auch, dass wir mehr Angebote kriegen. Und die auch für Nicht-Nerds auch anwendbar ist.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Aber du hast einen guten Punkt angesprochen mit Zocken. Denn wird 26 endlich das Jahr Linux auf dem Desktop?
Oder on the console?
Also das habe ich reingeschrieben, natürlich ja. Jedes Jahr ist ja schon seit vielen Jahren das Jahr von Linux auf dem Desktop. Ich habe aber jetzt momentan, ich glaube, die Vorbedingungen sind ganz gut. Also wir haben erstmal das, was jetzt Ende des Jahres war mit Windows 10. Ich jetzt auch nicht Massen zu Linux gewechselt, aber immer wieder mehr Leute, die sagen, ach, das geht ja doch, ne? Linux Mint, Ubuntu, alles gut.
Ja.
Ja, einfach verhältnismäßig einfach einzurichten und zu installieren. Du findest die Programme, mit denen du arbeiten kannst. Du kannst dich umgewöhnen. Und für die meisten sollte das sogar ausreichen, ohne zu viel zu verlieren oder zu vermissen. Der Faktor Zocken, also das, was ich ausprobiert habe, ich spiele jetzt nicht High-End und Latest und Greatest, aber die Spiele, das läuft einfach. Warum soll, also ich habe ein viel schlankeres System und ja, das Starten dauert einen Moment länger, das muss man schon ehrlich sagen. Aber ich merke das auch bei meiner Frau, gut, bei den aktuellen RAM-Preisen hat sich die Diskussion ein bisschen verschoben, aber die hat auch erst gesagt, ja, vielleicht doch nochmal ein Spiele-PC mir hinstellen und wenn das mit Linux klappt, das wäre ja super. Ja, muss ich auch noch richtig fertig evaluieren alles, aber ja, dann kann ich ihr die Nix-Config rüberschmeißen. Und, oder auch nicht, aber ich glaube einfach, dass es, also ich glaube nicht, dass es jetzt den Switch gibt, aber ich glaube, dass es immer mehr in der Gesellschaft die Chance hat. Dafür müssen sich natürlich da Standards entwickeln. Diese Frickelprobleme, die man hat, die dürfen nicht passieren. Also mich hat das geschockt, CacheOS installiert. Ich habe hier den Brother-Vorzeigedrucker hinten stehen und wurde nicht erkannt. Und ich musste Pakete installieren. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also wir haben 2025, ich erwarte, dass ein Drucker, der wirklich von allen Geräten hier erkannt und benutzt werden kann. Und auch bei anderen Distros hat es dann auch geklappt. Also diese Kinderkrankheiten müssen weg sein, muss damit solide arbeiten können, weil das kann dir Family-IT-Support-Front sonst nicht leisten, wenn man dann überall erstmal, wer weiß, was installieren muss. Ja. Aber ich sage, es ist eine Chance da. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber es könnte sich in eine positive Richtung im Zusammenspiel auch mit der digitalen Souveränität entwickeln.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, dass da, also eine Sache, die, glaube ich, auch viele gar nicht so richtig auf dem Radar haben, aber die auch total wichtig ist, ist, dass die ganzen Business-Anwendungen, die man heutzutage benutzt, sind entweder sowieso im Browser oder eine Electron-App. Und dann ist es sowieso egal, ob es Mac, Windows oder Linux ist. Miro, Figma, all dieser Kram, das sind ja keine nativen Apps mehr, ne? Also ich glaube, das hat sich auch ganz, ganz stark verändert, weil gerade so Kommunikationssoftware, da weiß ich auch noch, als ich einen Mac hatte, dann gab es manche Sachen auch auf dem Mac nicht und nur auf Windows und dann musstest du eine Windows-VM machen und so. Das hat sich einfach total stark verändert und wenn also die meisten Leute, die jetzt auf irgendwie auf ihr Windows oder ihren Mac gucken, ich glaube, die nativen Apps, die sie dazu installiert haben, also jetzt nicht einfach irgendwie Vorschau-App oder sowas, ne? Also ne, das, was man dazu nimmt, das sind echt wenige. Und die meisten Sachen, die sie installiert haben, sind Electron-Apps, würde ich fast wetten. Ausnahme sind vielleicht noch so Grafik-Apps, ne? Also Photoshop und sowas, wo die Umstellung auch durchaus eine Challenge sein kann, also hundertprozentig. Ne? Da braucht man sich, glaube ich, nichts vorzumachen. Also GIMP ist ein cooles Programm, aber es ist halt einfach eine eigene Welt, ne? Die man halt lernen muss. Und wenn man jahrelang Photoshop und was weiß ich benutzt hat, dann muss man sich da echt umstellen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Webdesign, Web-UX macht und das mit Figma macht, dann muss man sich ja nicht umstellen. Das ist ja dasselbe Programm. Ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Änderung der letzten Jahre, dass das halt so sich so stark geändert hat, dass native Apps nicht mehr so eine große Rolle spielen.
Naja, bei mir, ich muss ja nur noch einen Rechner hier umstellen auf Linux. Das heißt, bei mir ist Linux auf dem Desktop schon seit Jahren. Ja. Ja, ich habe beim Ehevertrag nicht aufgepasst. Ich hätte da reinschreiben sollen, dass ich kein Windows sofort liefere. Aber da habe ich nicht aufgepasst.
Ja, aber vielleicht wird es ja trotzdem das Jahr des Linux in eurem Haushalt von 100%.
Na, nee, ich glaube, der ist zu sehr Outlook verliebt. Warum auch immer, okay. Aber ja. Außerdem, er war sehr froh, dass sein...
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Programm, an dem man hängt.
Gibt es aber auch im Browser inzwischen, ne?
Ja.
Also könnte man, wenn man wollte, ja.
Ja, ja. Nee, er hängt dann an dieser App. Mhm. Also ich, ja, Geschmäcker sind halt verschieden, ne?
Da, auf jeden
Augen Fall. Auf bei der Partnerwahl, ne? Nee, alles gut, alles gut. Von daher, nee, aber... Da wird der Rechner noch bleiben auf Windows 11 und der Laptop kann halt Windows 11, deswegen habe ich die Diskussion weiterhin, dass es so bleiben muss. Aber ansonsten, alle anderen Rechner sind Linux. Mein Bruder hat noch einen Windows Gaming-PC, aber der kann seinen Support selber machen.
Ja, aber ich bin echt gespannt, wie das läuft.
Ja. Also ich, da ich ja schon länger das Game verlassen hatte mit dem Windows-Support an vielen Stellen, deswegen würde ich sagen, ja. Ja, gute Chancen.
Den bin ich aber auch schnell losgeworden. Irgendwann habe ich gesagt, ich habe kein Windows, ich kenne mich nicht mehr damit aus, ich mache hier nur Mac. Mein Vater war dann schon am Mac und klappt auch alles, ist zufrieden. Und dann musste mein Bruder einspringen und den Windows-Rechner von meiner Mutter übernehmen. Da lasse ich auch die Finger davon. Unwissenheit ist dann ganz, ganz vorteilhaft.
Ja.
Ja, das glaubt mir, das kauft mir keiner ab. Ja.
Cool.
So, dann der nächste Trend für nächstes Jahr. Cyber Resilience Act. Wird das ein Ding nächstes Jahr?
Ich kann ja nicht jedes Thema anfangen. Nein.
Doch.
Ja.
Doch, du hast es zweimal schon gemacht. Nein.
Für mich das ist das dreimal. Tradition. Und deshalb halte ich jetzt von den nächsten zwei Punkten mindestens die Klappe.
Naja, okay.
Aber wer von euch beiden hat es denn reingeschrieben? Einer vielleicht.
Ja gut, ich habe es reingeschrieben. Ich kann auch gerne was einführen.
Erzähl mal.
Ja, und zwar Cyber Resilience Act, eigentlich ist es ja schon aktiv. Ist eigentlich so, ich wunderte mich, dass es dieses Jahr schon nicht ein Thema war. Und da geht es halt darum, dass Softwarehersteller halt haften für ihre Software. Und das war im Open-Source-Bereich so ein bisschen Thema, weil eigentlich sind Open-Source-Projekte dafür ausgenommen. Dennoch müssen die Hersteller halt gucken, dass in den Open-Source, dass die Open-Source-Projekte, die sie oder Software, die Libraries, die sie haben, trotzdem sicher sind. Deswegen, ich war verwundert, dass es eigentlich nicht schon dieses Jahr Thema geworden ist. Mhm. Aber jetzt mit den ganzen Attacken, was wir, sorry Daniel, in Javas JavaScript-Ökosystem gesehen haben, denke ich mal, dass es mehr Awareness finden wird, 26.
Ist nicht meine, ich habe sich entwickelt, von daher ist okay.
Ja, also finde ich auch total interessant, also gerade auch diese, bei NPM hat man ja auch das Gefühl, so eine richtige Reaktion von Microsoft, die ja dahinter stehen, kommt ja irgendwie nicht, ne? Also was macht ihr denn jetzt für Gegenmaßnahmen und so?
Ja.
Und ihr habt das beide, finde ich, auch total gut erklärt im Podcast, dass viele Probleme davon ja gar nicht so NPM-spezifisch sind, ne? Also die könnten auch in einem anderen Ökosystem passieren, aber es gibt ja doch durchaus Sachen, die NPM-spezifisch sind, wie zum Beispiel diese Post-Install per Default-Sachen und so, hat ja auch Daniel, glaube ich, auch mal angeboten, da mal ein bisschen zu erklären, wie man sich da ein bisschen besser gegen schützen kann. Na, und ich glaube, allgemein sind die Leute vorsichtiger, was Cybersicherheit, komisches Wort, aber ne, so angeht. Ich glaube, da ist schon mehr Bewusstsein für da, ne, also auf verschiedener Ebene. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so dieses Cyber Resilience Act-Thema größer wird. Aber ich finde da Voraussagen immer schwierig, weil ich immer denke, eigentlich, jetzt müssten die Leute schon gecheckt haben, dass es gefährlich wird und dann passiert nicht so viel. Also auch ich hatte zum Beispiel vorausgesagt, wenn dieser Accessibility Act in Kraft tritt, dass es super viele Klagen gibt und dass die Leute viel vorsichtiger werden, ist war keine gute Voraussage von mir. Ist jetzt nicht so viel passiert. Also ich bin gespannt. Würde ich jetzt nicht voll drauf wetten, aber ich kann es mir vorstellen, weil es jetzt gerade einfach zusammenpasst mit anderen Vorfällen, ja, die jetzt sich häufen. Ja.
Ich gehe jetzt einfach mal in Opposition. Nee, weil ich jetzt, ja, ist ja langweilig, ne, wenn ich jetzt immer sage, also
ja,
ich,
alles
ich kann
gut.
mich, sonst bei Lukas könnte ich auch unterschreiben, das wäre jetzt, wenn wir jetzt in einem Chats-Meeting wären und uns auf was einigen würden, würde ich sagen, okay, dann gehe ich die Richtung, passt. Ich glaube, dass es einkassiert wird, einfach aus politischen Gründen, wenn das erste Mal Microsoft oder Apple oder Google da aus der EU verklagt wird, dass das ist gerade sowieso ein kritisches Thema, weil ich persönlich finde das, was die EU da gerade macht, generell in diesem ganzen Themenkomplex, ne, sehr, sehr gut. Aber ich verstehe natürlich auch, warum, dass die Unternehmen, die da meiste Geld mit verdienen, massiv für die Opposition gehen, massiv Geld reinsetzen, dass sie das Geld dafür nicht ausgeben müssen. Ja. Und das glaube ich im Zweifel, sonst ziehen die politische Karte und dann wird der Druck ausgemacht und dann werden Themen vermischt, die nicht zusammengehören und dann wird es abgeschwächt. Das sind schon ganz andere Sachen abgeschwächt worden und das, glaube ich, wird abgefangen. Ich glaube auch nicht, dass es in der Bevölkerung so diese Wahrnehmung hat. Ich habe auch mit dem Accessibility letztes Jahr, ich habe auch gedacht, das geht jetzt voll durch die Decke. Das ist das Thema. Da müssen wir jetzt voll drauf gehen und das muss, ne, da muss man sich absichern. Hat keiner mehr drüber gesprochen. Ja, so traurig das ist. Und das wird hier ähnlich sein.
Ja, also ich verstehe das. Also ich glaube, ich kann mir wirklich beides vorstellen. Aber also gerade durch, also nicht in der breiten Bevölkerung, aber so in der IT-Welt ist, glaube ich, schon mehr Code Red passiert dieses Jahr, gerade so in der zweiten Jahreshälfte als üblich vielleicht. Und dass da vielleicht einfach ein bisschen das ein Antrieb ist, da sich doch ein bisschen mehr drum zu kümmern. Aber wir werden sehen.
Komisch, ob das damit zusammenhängt, dass sich irgendwas in der IT geändert hat massiv und irgendwas ist ein Mysterium.
Nee. So, ich weiß nicht, was für
ein Weiß auch hier nicht, was ich da zusammencode, aber
Naja, ich glaube, in der breiten Bevölkerung wird das vielleicht eher Anklang finden, wenn immer mehr Sachen digitalisiert werden. Also wir sind ja, was Digitalisierung angeht, in Deutschland ja eine Wüste, verglichen zu anderen Ländern. Deswegen fällt das nicht so ins Gewicht. Aber ich denke mal, desto mehr digitale Dienste reinkommen und mehr Leute, die digitale Sachen machen müssen können, dann wird auch wahrscheinlich auch dann, also ist meine Hoffnung da werden es auch geschaffen werden. Und ja. Oder der erste Datenleck beim Politiker oder sowas oder beim Promi und schon hast du es auch bei den Hauptmedien drauf.
Ja, fairer Punkt. Wir sind gespannt.
So, der nächste Punkt, Steam Machine, der Linux auf der Konsole.
Ja, also ich nehme das Thema jetzt einfach mal. Ich klaue es mir mal. Ich finde das total interessant, was da passiert, weil das Steam Deck war schon erfolgreicher, als die meisten vorausgesagt hätten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne, also klar, es ist jetzt nicht irgendwie, alle benutzen nur noch das Steam Deck, aber trotzdem, unter Gamern hat sich das schon etabliert als so das Handheld-Ding irgendwie. Ne? Und niemand anderes hätte die Marktmacht, das so so rauszubringen, wie das Steam, also Valve kann. Ne? Weil die haben diesen Riesenkatalog, die haben gezeigt, dass sie irgendwie auf diesem SteamOS die Spiele teilweise performanter zum Laufen bekommen als auf Windows. Also die wissen, wie das geht. Und ich glaube, die haben auch aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und ich weiß auch, also viele sind frustriert von bei Xbox und PlayStation für jedes Online-Spielen erstmal irgendwie einen 10€ im Monat Grundvertrag abzuschließen, wo du denkst so, warum eigentlich? Ihr betreibt nicht mal die Server. Also warum bezahle ich euch so viel Geld? Und das passiert halt wird auf dieser Maschine nicht passieren. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht ist sie ein bisschen teurer, aber nach einem Jahr, wie heißt das, PlayStation Network oder wie auch immer?
Ja, aber irgendwie so ein Abo-Modell. Ja.
Genau.
Pass.
Hast du das ja schon wieder raus?
Pass, genau. Ja.
Genau. hast du es ja schon wieder raus. Ne? Und ich glaube, da werden schon viele drüber nachdenken, weil es ist ja nicht so, dass du jetzt auf was wechselst, wo es halt nur 5 Spiele gibt, sondern es ist der größte Spielekatalog der Welt. Und ich glaube, das wird schon einschlagen, also unter Gamern, die jetzt bisher vielleicht eine Xbox oder eine PlayStation haben, die denken, hey, wieso eigentlich nicht? Ne? Also, und viele haben ja doch einen großen Steam-Katalog, weil es immer wieder mal Sales gab und man sich dann doch noch mal 1-2 Spiele geklickt hat und die dann im Wohnzimmer spielen zu können. Wieso nicht? Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das ein Hit wird.
Ich gehe damit. Ich glaube, dass das sogar über Gamer hinausgeht. Der Preis ist doch nicht bekannt. Ne? Also ich habe den Preis noch nicht gesehen, aber es gibt ja auch die Gerüchte, dass das irgendwie in dem Konsolenbereich sich bewegen könnte. Wird man abwarten, aber ich glaube, das spricht mehr Leute an. Ich glaube nicht die klassischen Nintendo-Nutzer, die haben nämlich ihre eigene Bubble mit eigener Welt und eigenen Spielen, die die haben wollen. Die sind uneinnehmbar, solange Nintendo nicht irgendwie, keine Ahnung, verrückt wird und das mitmacht. Ne? Aber sonst, was spricht dagegen? Ja. Es ist ein Controller mit dabei, es ist alles, ne, es ist dieselbe Experience, aber wahrscheinlich geht der Download ein bisschen schneller, als man das bei einer Xbox oder einer PlayStation kennt. Und gut, es gibt Plattformtitel, aber auch das weicht sich ja immer mehr auf. Also die gehen ja alle nach Steam irgendwann.
Ja.
Ich sehe nicht, warum man sich das nicht holen sollte. Also wird jetzt vielleicht nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr sofort Platz 2 oder sowas machen, aber ich glaube, die Dinger gehen richtig gut weg und dann werden sich ein paar Leute fragen, stelle ich mir jetzt das nicht lieber ins Wohnzimmer, da habe ich vielleicht länger was von. Und vor allem, wenn du jetzt, sagen wir mal, Spiele hast, die nicht Latest and Greatest sind, ne? Wenn du sagst, ja, ich will jetzt mein Stardew Valley da spielen, das wirst du auch in 20 Jahren noch auf der Kiste spielen können. Du hast diesen riesigen Katalog mit Indie-Spielen, wo echt schicke Sachen dabei sind, immer wieder Sales. Ich sage, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, wenn jetzt nicht hardware-seitig irgendwie RAM-Preise noch 4-mal so teuer sind. Also,
ja, klar.
Das sind natürlich.
Aber dann werden auch die anderen Sachen teurer.
Ja, klar. Aber klar. Ich glaube, dass sie eine sehr gute Chance haben, da in dieses Duo reinzustoßen und denen das Leben schwer zu machen.
Ja. Glaubt ihr, dass dann auch PC-Spieler dann wechseln werden?
Also Daniel hat mich gerade auch, da habe ich mich das auch gefragt und ich glaube tatsächlich schon. Also Leute, die jetzt gerade einen, weil du kannst es ja auch mit Maus und Tastatur benutzen. Das ist ja einfach ein kleiner Mini-Tower quasi. Ne? Also du brauchst ihn ja nicht an den Fernseher anzuschließen. Und wenn du bisher auf deinem PC, also sagen wir jetzt mal Windows hast plus Steam, ne? Was das übliche Setup ist, dann verlierst du deinen Katalog nichts. Du hast noch weniger, was du verlierst, als wenn du von der Xbox oder der PlayStation kommst, wo du deinen Spielekatalog ja nicht mitnehmen kannst. Ne? Und Leute, die jetzt gerade einfach genervt sind von ihrem Windows-PC, weil der kein Update mehr installieren möchte oder was auch immer, dann kommt diese Maschine raus. Du musst dich nicht drum kümmern. Du kannst sie einfach hinstellen und es funktioniert. Kann ich mir schon vorstellen, dass da so, also dass sowohl aus der Xbox-PlayStation-Seite als auch von der PC-Gamer-Seite Leute dahin kommen. Definitiv.
Ich habe einen super Testkandidaten dafür. Mhm. Nämlich mein Bruder. Der ist nämlich der PC-Zocker. Mhm. Hat aber auch eine alte PlayStation 3 rumfliegen. Wenn die mal rauskommen, würde ich mal mit darauf mal anfixen. Mal gucken.
Ist ja bald Weihnachten. Du kannst jetzt noch keinen, kannst ja einen Gutschein.
Aber so eine tolle Schwester bin ich dann auch
wieder. Wir nehmen die unfassbaren Millionen, die du für meine Maschine da kriegst und kaufen dann die Steam-Maschine davon. Ja, win-win.
Vor allem Millionen, ne?
Ja, hoch pokern, ja, und dann können wir uns auf niedrigeren Betrag einigen. Also wenn ich dafür eine Steam-Maschine bekomme, würde ich hergeben.
Okay, liebe Zuhörer, ihr habt's gehört. Hier gibt's gegen eine Steam-Maschine gibt es hier eine Siebträgermaschine.
Aber DeLonghi, ganz einfaches Ding, ne? Nicht, dass jetzt hier die falschen, aber
Alter, also Marketing kannst du nicht, ne?
Ich habe aber immer Angst vor jemandem, der den Podcast hört und mich verklagt, weil ich hier irgendwas Unseriöses anbiete.
Ja, okay. So, kommen wir zum letzten Vorhersagetrend. Brille. Lukas, war dein Thema.
Genau, das passt auch, also es passt sich gut in dieses Steam-Machine-Thema ein. Kurzer Kontext, ich behaupte, dass die meisten Formfaktoren von Computern eigentlich ziemlich durchgespielt sind. Also die sind einfach fertig. Notebooks ändert sich nicht mehr groß. Ne? Also klar, vielleicht versucht noch mal jemand ein bisschen dünner zu machen, vielleicht die Batterielaufzeit ein bisschen länger, aber das Ding ist eigentlich fertig. Die ändern sich nicht mehr in ihrer Optik. Tablets, gleiches Thema. Uhren, also Smartwatches, gleiches Thema. Eigentlich sind die alle fertig. Ne? Gibt es immer noch so kleine Dinger, die daran gedreht werden, aber eigentlich sind die fertig. Das, was noch nicht fertig ist, ist das Thema Brillen. Weil es gibt VR-Brillen und es gibt AR-Brillen und die meisten davon sind irgendwie noch nicht so richtig praxistauglich, aber es kommt so langsam. Und meine Voraussage ist, nächstes Jahr entscheidet sich, was die Leute eigentlich wollen von diesem Formfaktor. Ob das eher in diese AR-Richtung geht oder eher in diese VR-Richtung. Weil, also Meta pusht ja total diese Augmented Reality-Thema. Ne? Irgendwie so eine Brille, die du aufhast, wo eine kleine Kamera drin ist, wo dann irgendwie so ein Display drin ist, was dir Sachen anzeigen kann. Und das, ich persönlich glaube, das ist nicht das, was sich durchsetzen wird, weil das für viele Leute einfach zu creepy ist, dass die ganze Zeit da so eine Kamera ist, die alles irgendwie filmen kann und du bist dir nie so ganz sicher, wird das gerade gefilmt, was hier passiert. Ich glaube, das wird immer noch abgelehnt werden, aber ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt entscheiden wird. Nehmen die Leute das an? Ne? Also es gab ja schon diesen Google Glasses-Moment, wo die Leute es abgelehnt haben. Jetzt kommt das nochmal mit diesen Ray-Bans und was weiß ich von Meta. Wollen die Leute das oder wirst du quasi aus der Bar geworfen, wenn du mit so einer Kamera auf den Kopf kommst? Und auf der anderen Seite, der größte Use-Case für diese Welt, für diese ganzen Glasses ist immer noch Spiele. Also habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, dass es kein Quatsch ist, ist so. Also das ist das, was die meisten Leute damit machen wollen. Deswegen hat das Apple so ein bisschen verpatzt, weil die irgendwie dieses, wir sind irgendwie in einem digitalen Büro und das ist mein Monitor. Ich glaube, dieser Use Case, der ist nicht so richtig wirklich da, also für ganz wenig Leute. Aber halt irgendwie ein 3D-Spiel spielen wollen, alle Leute, die Interesse an 3D-Spielen haben, hätten da schon Bock drauf. Und jetzt kommt halt so dieser Moment, wo sich das entscheidet. Setzt sich das jetzt durch? Wie zum Beispiel, wie gut kommt diese Steam-Brille an? Ne? Nehmen die Leute das an? Oder also greift das diese Marktdominanz, die aktuell Meta hat in dem Bereich, an und ersetzt das? Weil so richtig coole Spiele haben die halt zum Beispiel auch nicht, ne? auf ihren Brillen, obwohl darauf vor allem gespielt wird. Und ich glaube, da kommt jetzt, also Apple wird wahrscheinlich noch mal versuchen, ein neues Produkt rauszubringen. Meta wird bestimmt versuchen, ein neues Produkt rauszubringen. Steam wird ein Produkt rausbringen. Und ich glaube, wir werden sehen, was die Leute jetzt von diesem Formfaktor eigentlich wollen. Und das ist meine Voraussage.
Sandra. Boah. Ich oute mich, ich bin in diesem Brillengame nicht drin. Mhm. Und das einzige Mal, wo ich dieses Jahr was ausprobiert habe, war eine VR-Brille. Und es war in so ein 3D-Gaming. Ich habe mich dabei voll auf die Fresse gelegt, aber das ist eine andere Geschichte. Da merkt man, wie Optik halt das Gehirn Matsche machen kann. Aber das waren 20 Minuten Spiel und da war es okay für mich. Und mir sind die Brillen einfach zu schwer. Also deswegen, also ich bin nämlich alt, aber ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Und das, wie du sagst, das ist eine Brille, die mir so Kamera hat, dann zuckt alles bei mir, was halt so Datenschutz angeht. Und ständig dann irgendwas vor der Brille. Ich kriege ja schon zu viel, wenn ich meine Brille putzen muss, weil da irgendwie ein Fleck drauf ist, ja. Also deswegen, also ich glaube, ich bin da nicht die Zielgruppe dafür, deswegen würde ich, also von mir aus kann das an mir vorbeiziehen. Daniel, was ist mit dir?
Also ich bin jetzt mal kurz der Korinthenkracker, es ging ja drum. Die Aussage war ja, ob es sich dieses Jahr entscheidet.
Nächstes Jahr entscheidet.
Nächstes Jahr. Genau, jetzt genau. Wenn ich schon Konkurrentenkacker bin, dann auch ganz richtig. Und ich glaube, es ist noch nicht so weit, weil VR hat immer noch dieses Problem Motion Sickness, so viel ich weiß. Es kann echt unangenehm sein damit und es fehlen die Spiele, wo das Spaß macht. Es fehlt dieser eine Titel, den alle zocken wollen. Und das sehe ich gerade nicht kommen, davon weiß ich nichts. Und dann hat auch haben die Leute nicht die Brillen, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ich persönlich glaube seit Jahren, dass, wenn sich eins durchsetzt, dass es AR ist. Das heißt, ne, okay, ich bekomme zusätzliche Informationen oder ich sehe mein Spiel dann halt auf einer Kinoleinwand vor mir und habe vielleicht coole Controls, weil ich mit meinen Fingern in der Luft zocken kann oder so. Deshalb fand ich die Vision Pro von der Idee her sehr, sehr cool. Wenn du aber jetzt im Apple Store bist und dich mal in Ruhe unterhalten willst, wo keiner da ist, gehst du an den Tisch, wo diese Vision Pros sind. Da ist nichts. Ja, und das sage ich, obwohl ich die Firma mag und die Produkte mag, aber diese Ecke, gar nichts, interessiert niemanden. Ja, das Produkt ist so teuer, dass du noch nicht mal damit rumspielst, weil du weißt, ich werde es mir nicht kaufen. Ne? Jeder nimmt mein iPhone Pro in die Hand und sagt, ja gut, dann nehme ich auch das iPhone normale, aber ich hatte mal das Pro in der Hand. Das ist, ich weiß nicht, also es ist vielleicht eine nette Tech-Demo, aber die Geschichte fehlt, also diese richtige Vision, ne? Nicht dieses, ja, du hast deinen Browser, dein iPod und was war es noch? Und dein Telefon in einem, ne? Und das ist ein richtiger Gewinn und du hast nur noch ein Gerät und das ist, macht noch viel mehr und die Apps haben es dann zum Explodieren gebracht. Das fehlt noch und da hat gerade keiner so diese richtige Idee, weil wir halt alte Konzepte drauf anwenden. Ich glaube aber, dass in gut, wie immer das sein mag, irgendwann mal in der Zukunft eine AR-Brille, die dir deinen Bildschirm ersetzt, wenn du das möchtest. Ja, oder die dein Smartphone ersetzt, weil du die Informationen, die du gerade brauchst, angemessen eingeblendet bekommst. Ne? Was immer das heißt, also ich will jetzt nicht da sagen, wie man das machen muss, aber ich kann mir vorstellen, dass das UX-mäßig möglich ist, Informationen einzublenden, ohne dass sie dich nerven, ohne dass du dich dann auf die Nase legst oder dir schlecht wird. Ne? Bei AR ist ja sowieso Motion Sickness kein Problem. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das kommen wird und das Smartphone ersetzt, aber ich sehe nichts, was darauf hindeutet, dass es nächstes Jahr ist, weil es muss eigentlich schon sehr, sehr leicht sein, wie eine Brille, dass du das gerne trägst. Wenn eine Kamera notwendig ist, muss man gucken, wie man das intelligent löst. Ne, das hat auch noch keiner so richtig gemacht. Vielleicht ist ja auch nur ein Device dran, habe ich eben überlegt, der für Tiefenwerte oder so da ist. Wenn man sagt, das ist jetzt keine Kamera, sondern das brauchen wir nur, damit wir die Informationen richtig darstellen. Aber da kann man nicht mit filmen. Es ist technisch nicht möglich, dass du darüber diese Akzeptanz bekommst. Dann musst du marketingmäßig halt diese Geschichte erzählen. Ne? Und dann sagt man, keine Ahnung, die Kamera wird dran geklickt oder es gibt eine andere Idee, wie man das macht, weil irgendwann willst du mit deinem, sagen wir mal, dein Smartphone ist deine Brille, damit filmen können. Ne? Also womit machst du die besseren Fotos? Ich habe das, du rennst rum mit kleinen Kindern, hast dann dauernd, ach, wie gerne würde ich diesen Moment jetzt aufnehmen. Ja? Handy rauskramen, ne? Und das Kind lacht nicht mehr, Kind spuckt. Ja? Also passiert mehrfach am Tag und ich formuliere es um, sich, dass dann dauernd spucken ist, aber lacht dann nicht mehr so schön. Ne? Das ist einfach, das glaube ich noch nicht für nächstes Jahr, auch wenn ich es mir wünschen würde. Ich werde erst das gerne hätte. Ich glaube aber, es kommt. Okay. Dann
kann das vielleicht auch sein, dass es so ein ähnliches Schicksal bekommt wie die 3D-Fernseher? Das war ja eine, vor 10 Jahren,
das war auch eine lustige Zeit.
So 2-3 Jahre so ein Hype. wo das jeder gekauft hat und jetzt mittlerweile, wenn du einen neuen Fernseher kaufst, die haben ja keine 3D-Funktion mehr.
Es ist ja sogar so, dass das, soweit ich weiß, erfolgreichste Handy dieser Welt die am meist gepushte Funktionalität der Welt nicht gut kann. Ne? Also manchmal entscheidet der Markt dann ganz anders, als alle das erwarten.
Ja.
Aber das war, ja gut, ich meine, 3D-Fernseher war ja auch insofern schlecht, weil du diese Brille aufziehen musst.
Ja, oder was ist mit der VR-Brille und halt, also wenn du jetzt VR-Brille nimmst, ist es ja auch
genau,
unbequem,
dann sage ich AR. Und ich sage AR auf einer Tragekomfort. Deshalb finde ich diesen Weg mit Ray-Ban eigentlich ganz clever, was Meta da macht, ne, weil die Brillen bauen können. Du brauchst ein wirklich leicht, also das, was als Brille funktioniert. Ja. Ne? Wir haben alle drei eine Brille an. Wir wissen, wie wichtig das ist, dass das Ding einen nicht nervt. Du solltest das am besten gar nicht spüren. Es muss aber gut sitzen. Und dann ist halt die Frage, was kann man da, also das Brille bauen kriegt man hin, das haben wir handwerklich gelöst. Jetzt kommt es darauf hin, was ist technisch möglich, was kann ich auf eine Pupille drauf projizieren, so, dass es diesen Mehrwert gibt, dass ich diesen Ersatz habe. Und ich glaube, irgendwann braucht man kein Smartphone mehr. Also diese Technologie, was jetzt Apple da macht, dass sie die Finger erkennen können, ne, mit der Vision Pro, so wie ich das richtig verstanden habe, ist das, nicht, doch Vision Pro ist hier, ne? Oh Gott, ich weiß sogar nicht den Namen, war mir nicht mehr sicher. Es ist nicht erfolgreiches, ja? Ne, die haben diese Technologie, dass du halt mit deinem Finger hintappst und das funktioniert. Das ist ja, ist ja ein cooles Pattern, ne? Dass du sagst, damit kann ich jetzt gerade mal schnell, keine Ahnung, ich mache so, ein Foto wird gemacht oder so. Da kann man sich ja schon Gesten vorstellen, die funktionieren, ne? Da ist vielleicht noch Luft da, aber aktuell.
Ja, also ich persönlich glaube halt, das, was am meisten abholt, ist halt wirklich Spiele darauf zu spielen. Noch nicht mal unbedingt, dass das 3D-Spiele sind, sondern auch dieser große Bildschirm beim Zocken, weil diese Geschichte, die Apple erzählt, irgendwie du guckst darauf deinen Film, die geht dann kaputt, wenn du eine Familie hast oder einen Partner
genau.
und halt zusammen einen Film gucken willst, weil dann braucht ja jeder von denen so ein Ding für 4.000 Euro oder was kostet es, 5.000 genau. Euro. Das ist ja absurd, ne? So, und
aber wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast diese AR-Brille und du projizierst, beide projizieren den selben Bildschirm hin, du guckst genau, nach rechts, müsste
das
siehst
so
deine
viel
Frau.
Günstiger sein, dass du dir davon zwei
genau,
Stück kaufst.
Das ne? muss so, das ist ja, ja. Die, deshalb, ich glaube, es ist einfach nur nicht der Markt so weit ist, ne? Also aber, ja, die Geräte müssen ja irgendwie realisierbar sein und dann produzierbar sein und, aber ich glaube, das ist die Story, weil wenn es für mich einen Grund gäbe, diese Vision Pro zu kaufen, dann dieses, oh geil, riesige Kinoleinwand, ne, und ich muss noch nicht mal auf irgendeinem Planeten sitzen dafür, ja, ich habe einfach diese riesige Leinwand und ich will es aber mit jemandem zusammen sehen, ne.
Aber und das ist genau mein Punkt, ich glaube nämlich, die meisten Leute, die irgendeinen Film gucken, die gucken den eher zu zweit oder mehr. Aber die meisten Leute, die zocken, gucken alleine auf einen Bildschirm. Vielleicht zocken sie mit jemand anderes, der aber im Internet ist. Ne? So. Und deswegen hast du da dieses Problem nicht, dass du mehrere brauchst. Und deswegen klappt das mit dem Zocken einfach früher gut und holt mehr Leute ab. Weil bis das irgendwie dieses Heimkino ist, das ist noch lange weg. Und deswegen halte ich das nächste Jahr eben für entscheidend. Weil ich finde es auch total interessant, dass eben Meta die Firma ist, die diese Brille mit der Kamera rausbringt, weil das die Firma ist, denen die meisten Leute am wenigsten trauen. Ne? Weil das ist so die Anti-Privacy-Firma. Und von denen willst du garantiert keine Brille im Haus haben, die ganze Zeit filmt. Und deswegen sind die da so, was das angeht, so schlecht aufgestellt, weil die Leute halt ein Misstrauen gegen die haben. Also ich auch. Ne? Also ich möchte das jetzt klar sagen. Also ich möchte nicht so ein Ding in meinem Haus haben, wo irgendwie Mark Zuckerberg mitfilmt. Ich glaube, da kommt jetzt halt einfach eine große Diskussion auf uns zu.
Ja.
Also, weil die Ray-Bans, die sind schon sehr leicht. Also viele finden die halt cool. Und die werden jetzt mehr und mehr auch, wird man die sehen. Und dann kommt halt diese Frage, wie geht man damit um? Findet man es okay, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, dich eventuell filmt und du weißt es nicht? Oder nicht? Ne? Und die einzige Lösung, die ja bisher haben, ist, dass immer so ein Recording-Light angeht, wenn die Kamera aufzeichnet. Aber das ist ja schon so einfach gehackt worden. Genau. Das vertraut eh keiner drauf. Und dann wird es, glaube ich, einfach wieder zu einer richtigen Diskussion, weil auch wenn Google Glass halt ein totaler Misserfolg war, es gab kurzfristig diese Riesendiskussion darüber, darf man mit Google Glass in eine Bar gehen, darf man mit Google Glass dies und das. Ja. Und ich glaube, die kommt jetzt noch mal verstärkt auf uns zu, weil Google Glass war ja relativ nutzlos, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Und mit den Meta-Brillen kannst du schon mehr tun. Also haben mehr Leute Interesse daran, das zu machen. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass unsere Privacy wichtiger ist. Aber ich glaube, diese Diskussion, die wird nächstes Jahr groß
kommen. Ich kann mir jetzt besser vorstellen, diese Kamera, glaube ich, dass das eine massive Gegenreaktion ist. Ich finde das schon, ich kenne jemanden, der sie hat. Ich fühle mich unwohl in dem. Und das Unwohlsein führt dazu, dass Leute ausgeschlossen werden oder ne, dass sie dann doch die Brille abnehmen müssen und dann verliert sie ihren Wert. Ja, der Markt kann nichts mehr sehen von Weihnachten. Da verlieren alle. aber ja, wenn du dir mal überlegst, sagen wir mal, wir haben mal für eine Sekunde gelöst, du trägst eine durchsichtige Brille, du kannst dir aber so eine Kinoleinwand irgendwo hin projizieren. Und dann hast du eine tolle Location und guckst Kino mit deinen Freunden zusammen, einen ganz aktuellen Film, was da an Geld mitgemacht werden könnte. Also da sind ja ganz andere Geschäftsmodelle möglich, die du machen kannst, ne? Weil du Kino auf einmal ganz neu denken kannst. Ja, das sehe ich jetzt noch nicht dieses Jahr, aber ich glaube, das ist einfach so eine, oder du spielst mit jemandem virtuell, aber die Person sitzt neben dir mit dem Avatar. So, ja? Da.
Also ich glaube, der Lukas hat einen guten Punkt gebracht. Das wird wahrscheinlich das Gaming wieder sein, die die Sachen enabled. Und ich glaube, bei der AR-Brille vielleicht nicht, aber bei der VR-Brille, zumindest die Leute, die zum Beispiel diese Curving-Monitore hatten, das waren diejenigen, die Flugsimulator gespielt haben.
Ja.
Und da kann ich mir gut vorstellen, dass über diese Nischen-Gamings da auch wieder halt vielleicht diese Gerätschaften halten, einen Fuß in die Tür.
Ja.
Mein Eindruck war immer aber, dass die erfolgreichen Technologien über die Nerds
reden. Ja, die Gaming-Nerds.
Nein, nicht die Gaming-Nerds, die IT-Nerds. Ist mein Eindruck. Also es ist ganz einfach so, dass wenn etwas erfolgreich war, es meistens darüber ging, dass der IT-Nerd gesagt hat, ach cool, dieses iPhone.
Hm.
Schau mal, ist das nicht auch was für dich, Tante Hilde? Und aber wir werden sehen. Es sind ja jetzt erstmal nur Vorhersagen. Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
In einem Jahr kontrollieren.
Ja.
Ne? Also müssen wir einmal auf die Prediction-Zettel gucken.
Gut, dass wir das alles hier aufgenommen haben, dann haben wir das auch. Genau. Sehr schön. Wir haben 23.34 Uhr. Das ist ganz schön spät.
Wann habt ihr das erste Meeting? Nee, gut, Dani hat ja frei, ne? Lukas, wann hast du dein erstes Meeting morgen?
Um 9.
Oh.
Ja.
Da sollten wir langsam zum Abschluss kommen.
Also ich stehe auch morgen um 6 auf, weil ich dann geweckt werde, egal was ich mache. Ich kann auf Gnade hoffen, aber
Die Eltern spielen immer noch mal diese Karte aus, ne?
Aber ja, und ich sag immer, selber schuld.
Ich rufe dich dann an, Sandra, damit du einfach dieses Feeling
Ja, kannst du gerne tun. Habe ich keinen Stress mit.
Ja, ich muss mir was einfallen lassen. Ja. Ich habe ja noch ein paar Stunden.
Gut, dass ich kein Festnetztelefon habe.
Ich habe gerade überlegt, wie kriege ich eine Kapelle zu dir nach Hause geschickt, die morgen um 6 Uhr vor dem Fenster duftet.
Du, ich glaube, du kriegst dann eher Probleme mit meinen Nachbarn als mit.
Ja, aber das ist ja dann Problem von Zukunfts-Daniel, ne? Das ist ja.
Ja. Du weißt schon, dass ich einen sehr guten Schlaf habe, ne?
Nee, woher?
Ja. Weil ich sie erzählt habe. Okay.
Wir haben jetzt 88 Folgen, wir haben jetzt die 88. hinter uns, ne? Ja, es ist einiges.
Nee, Lukas. Schön, dass wir mit dir die Trends für 26 durchgehen konnten und dass du deinen Einblick zu Weihnachten gegeben hast. Ich hoffe,
aber gerne.
Bei allen, die jetzt gehört haben, Daniel, schaffst du es noch vor Weihnachten rauszubringen?
Ja. Weiß auch, Zukunfts-Daniel, Gegenwart-Daniel sagt ja. Kein Ding. Aber ich bin zuversichtlich, ja.
Ja, dann bekommt die Hörer, hoffentlich habt ihr jetzt auch ein bisschen so Vorweihnachtsstimmung. Beste Einleitung Richtung Weihnachtsfest.
Und ich würde auch behaupten, wir haben es jedes Jahr vor Weihnachten noch geschafft.
Ich glaube, unser spätester Release war am 24. selber.
Okay.
Ich habe nämlich noch die, ich kann mich noch erinnern, weil es fehlte noch ein Rezept von dir, habe ich gesagt, ich mache das doch schnell fertig. Dann habe ich den Axel gesagt, nee, wir können auch nicht los, ich muss hier noch was fertig machen.
Ich schaue mal gerade. Oh, die 57, die war sogar erst am 25.12. Oh.
Was?
Ja. Das können wir uns nur verbessern. Eigentlich auch noch an Weihnachten.
Ja.
Ja, 21.12. Da, schau mal, da war richtig Platz. Ich gehe gerade einmal durch die Folgen. Gut, dass die Titel dann wenigstens was sagen. Ich frage, da sind Titel dabei, da frage ich mich manchmal, was haben wir uns denn das gedacht? Wo bin ich da?
Aber wir sind kreativ. Ist auch ein gutes Zeichen.
Ja. Da gab es noch Blockchain hier bei der Folge.
Redet eigentlich da einer noch über Blockchain?
Ich weiß nicht. Also Kryptowährungen sind ja immer noch ein Thema zumindest, aber ich glaube, die Blockchain als technisches Ding, wo Leute irgendwas dir verkaufen, dass du das brauchst, ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei, behaupte ich. Aber diese Kryptowährungen sind erstaunlich schwer tot zu kriegen,
ja.
Behaupte ich auch.
Die halten. Sehr schön. Lukas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für eine wirklich schöne Weihnachtsfreude. Eine
große Freude.
Ja, danke schön. Kann ich nur so zurückgeben. Ja, Sandra, war auch wieder toll mit dir.
Ach, danke schön.
Ja, ist immer toll mit dir.
Hab wieder mal Glück gehabt. Nee, Lukas, auch von mir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
und, aber gerne.
Ich nehme mir einfach raus, ich wünsche mal den Hörerinnen und Hörern eine besinnliche, ruhige Zeit, jetzt die nächsten in der Weihnachtszeit. Gerne mit der Familie oder macht es euch schön alleine gemütlich und genießt es. Gönnt euch leckere Maronen. Ja. dann kommt gut ins neue Jahr Und im nächsten Jahr hören wir uns dann in alter Frische oder neu wieder. Ja, und bis dahin macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.